Sind die Mikros jetzt an? Jetzt sind die Mikros an. Dann nochmal von vorn. Herzlich willkommen zu 99:1, liebe Freunde. Mein Name ist Nadim. Wir haben auf der rechten Seite Usama Taraben sitzen von der Gegenstandpunkt-Redaktion. Und neben mir sitzt Tim Wechselmann-Kassim von der letzten Generation. Ist schon seit März 2022 bei der letzten Generation aktiv. Und heute führen wir eine kontroverse Diskussion. Ja, bei der es dann so im Groben um die Anliegen der letzten Generation gehen wird und deren Aktionen im Zusammenhang mit der Klimakrise. Die letzte Generation sieht sich da ja als eine Stimme der, vor allem der Jugend auch, die auf die Dringlichkeit der Klimakrise hinweisen will und die Regierungen dazu drängt, effektivere Maßnahmen zu ergreifen. Und ja, ihre Methoden sind ziviler Ungehorsam und die finden natürlich dann auch gesellschaftlich sowohl Zustimmung als auch große Ablehnung in der Öffentlichkeit. Die Frage, die uns dann heute also beschäftigen wird und die wir hoffentlich dann mal versuchen gemeinsam zu klären, ist: Warum erteilt die Politik den Anliegen der letzten Generation eigentlich ständig diese praktischen Absagen eine nach der anderen, wenn es um die Abwendung der Klimakrise und die vermeintliche Rettung der Menschheit geht? Welche Gründe liegen dahinter? Welche Konsequenzen ergeben sich denn dann daraus für Leute, die da was machen wollen? Wir machen das Ganze so, dass vielleicht Tim zuerst anfängt, mal die letzte Generation vorzustellen und eure Motive, Ziele, Methoden. Und anschließend wird Usama einspringen und da eine kritische Einschätzung geben, seine Ideen präsentieren und auch Fragen zum staatlichen Klimaschutz aufwerfen. Und im Anschluss wird das dann eine offene Diskussion und die geht dann eben hoffentlich einfach so lang, wie es dauert. Und wenn wir genug haben, hören wir auf. Ihr könnt natürlich auch jederzeit Fragen stellen. Wir haben heute, weil so viele Leute mit dabei sind, ein paar Mods mit im Chat dabei, die mir Fragen zukommen lassen. Ich werde wahrscheinlich nicht alles lesen können, was da so passiert. Aber falls ihr Fragen habt, die passen, werden wir die aufnehmen. Auch können wir nicht garantieren, dass jede Frage, die gestellt wird, hier dann auch beantwortet wird. Das schauen wir dann, wie es läuft. Okay, und ich denke, so können wir direkt beginnen. Tim, wenn du möchtest, fang doch mal an mit deinem ersten Vortrag. Das sollte so 20, 25 gehen, aber wenn es ein bisschen länger geht, ist auch okay.
Alles klar, mal schauen, wie lange es dauert. Ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist irgendwie auch, einfach mal von unserer Seite aus zu präsentieren, wieso wir eigentlich das machen, was wir machen. Also wieso gehen wir so weit, dass wir wirklich Straßen blockieren, dass wir zivilen Ungehorsam betreiben, um auf diese Situation, auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Die allermeisten Menschen wissen ja, dass die Situation, dass wir bereits in einer schlechten Situation sind, dass das alles wahrscheinlich nur noch schlimmer werden wird. Aber es ist erfahrungsgemäß tatsächlich so, dass die allermeisten Menschen immer noch nicht wirklich verstanden haben, wie groß das Ausmaß der Katastrophe ist, wie dringend es ist, dass wir jetzt etwas machen und wie weitreichend auch die Konsequenzen sind und sein werden. Genau, wenn wir es halt schaffen oder wenn wir uns entscheiden dazu, was zu tun oder auch nicht. Ich glaube, die einleitende Frage war ja irgendwie auch mal so in die Richtung so, macht die Bundesregierung genug für den Klimaschutz oder sowas in die Richtung? Oder hat die Bundesregierung die Klimakrise im Griff? Und da ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das absolut nicht der Fall ist. Also auf gar keinen Fall. Und alle, die euch was anderes erzählen, die verstehen das Thema nicht wirklich oder die haben irgendwelche anderen Interessen. Also die Bundesregierung, aber auch alle Regierungen dieser Welt, haben diese Klimakrise nicht mal ansatzweise im Griff. Und genau. Wichtig zu verstehen, wir sind auch bereits mitten in der Klimakrise, also das ist nichts, was erst irgendwie in 10, 20, 50 Jahren uns beschäftigen wird, sondern wir wissen seit über 50 Jahren Bescheid. Die Erde hat sich bereits um 1,2 Grad erwärmt im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter und diese 1,2 Grad machen sich auch deutlich bemerkbar. Also hier in Deutschland sogar schon, aber eigentlich auch auf der ganzen Welt. Wir können beispielsweise an die Dürresommer hier denken, also hier in Europa, an Hitzetote. Zehntausende Menschen, die heute bereits sterben, einfach weil es jetzt schon so heiß ist, dass sie frühzeitig sterben. Wir können an Ernteausfälle denken, auch hier in Europa. Wir können an die Pegelstände der Flüsse denken, die heute bereits, also im Jahr 2023, wirklich auf rekordverdächtig niedrigen Ständen sind. Und wenn halt unsere Flüsse nicht mehr so viel Wasser führen wie früher, dann stellt das uns, unsere Gesellschaften, vor wahnsinnige Probleme. Also bereits letzten Sommer wurden auch in Italien beispielsweise der Wassernotstand ausgerufen. Dörfer mussten von LKWs mit Wasser beliefert werden, weil eben die Pegelstände so niedrig waren. In Frankreich mussten teilweise Atommeiler runtergefahren werden, weil nicht mehr genug Kühlwasser da war, eben auch aufgrund dieser Pegelstände. Und auch hier in Deutschland haben wir mit der Schifffahrt auf dem Rhein massive Probleme bekommen, einfach weil die Pegelstände so niedrig waren, dass die Schiffe nicht mehr wirklich passieren konnten, was dann auch wirklich Probleme für die ansässige Wirtschaft am Rhein gemacht hat, weil die Schiffe da dann nicht mehr durchfahren konnten, um irgendwelche Kraftwerke zu beliefern und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, die heute bereits passieren. passieren. Heute im Jahr 2023 bei 1,2 Grad Erderwärmung. Wir können natürlich auch an Flugkatastrophen denken, sei das die Flugkatastrophe im Ahrtal 2021, wo 180 Menschen ungefähr umgekommen sind, aber natürlich auch Flugkatastrophen auf der ganzen Welt. Wir denken an letztes Jahr in Pakistan und Nigeria, wo bereits tausende Menschen ihre Leben verloren haben, wo Millionen von Menschen ihre Heimat verlassen mussten. Und genau, da könnten wir jetzt den ganzen Tag darüber weiterreden, wo die Menschen heute bereits sterben an den Folgen eben der Klimakatastrophe. Aber ja, das einfach um zu sagen, es ist jetzt, es ist hier, nur weil draußen die Sonne noch scheint, bedeutet das nicht, dass alles in Ordnung ist. Genau, und wie schon gesagt, wir wissen seit über 50 Jahren davon, wir hatten irgendwie in den 70er Jahren die ersten Klimakonferenzen, wir hatten 1990 dann die ersten wirklich großen Klimakonferenzen, die Staaten der Welt sind zusammengekommen, um irgendwie über diese ganze Situation zu reden, um zu sagen, ja, wahrscheinlich müssten wir was machen und wir sollten was machen und es wäre gut, wenn wir langsam anfangen würden, was zu machen. Aber wir müssen leider feststellen, dass alle diese Konferenzen nicht wirklich dazu beigetragen haben, dass wir das Problem angehen. Also ja, es wurde viel gesprochen, es wurde viel diskutiert, es wurden viel Versprechungen gemacht, aber das Problem ist trotzdem jedes Jahr größer geworden. Und das einzige Problem, oder was ist das Problem, vielleicht erstmal so, ist natürlich die Konzentration an Treibhausgasen in unserer Atmosphäre. Also nicht, wie viel wir relativ gesehen irgendwie uns verbessern, über wie viel Treibhausgasreduktion wir irgendwie hinbekommen, sondern ganz konkret, wie hoch ist die CO2, wie hoch ist die Treibhausgaskonzentration in unserer Atmosphäre? Und die ist nun mal de facto jedes Jahr einfach weiter angestiegen. Also seit den 70er Jahren, seit den 60er Jahren, völlig unabhängig von irgendwelchen Klimakonferenzen und auch seit der Pariser Klimakonferenz, ne? Also auch 2015, wo sich dann vermeintlich völkerrechtlich verbindlich darauf geeinigt wurde, das Ganze zu begrenzen. Auch seit 2015 ist diese Konzentration global immer weiter angestiegen. Und zwar so weit, dass wir uns heute bereits bei 420 ppm befinden. PPM steht für Parts per Million. Das ist einfach eine Konzentration, die sagt, wie hoch die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre ist. Das sind also ungefähr 0,42 Promille. Klingt nicht nach viel, ist es aber und ist bereits heute ein riesiges Problem. Ich habe ja bereits darüber gesprochen, ne? Wir haben jetzt schon bei 1,2 Grad diese ganzen Probleme auf der ganzen Welt. Wir müssen uns heute bereits mit den Konsequenzen der bereits stattgefundenen Erwärmung rumschlagen. So, diese Zahl 420 ppm, die kennen noch einige Leute erfahrungsgemäß. Also die Menschen wissen, dass das so ungefähr der Punkt ist, wo wir gerade uns befinden. Was aber die allerwenigsten Leute wissen, ist, auf welche Zahl wir eigentlich diese CO2-Konzentration stabilisieren müssen, um auch den Temperaturanstieg zu stabilisieren, möglichst bei 1,5 oder 2 Grad. Ja, und das ist erstmal ziemlich erstaunlich, weil das ja eigentlich die wichtigste Zahl ist. Also ne, das Einzige, was uns zu interessieren hat, ist die tatsächliche CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre. Und wie hoch dieser Wert ist, den wir eigentlich erreichen dürfen, wo wir das Ganze stabilisieren müssen, das wissen die allerwenigsten. Und es gibt da verschiedene Studien dazu, die das auch gegenüberstellen mit den verschiedenen IPCC-Szenarien, mit irgendwelchen Emissionsszenarien, Emissionspfaden. Und die kommen eigentlich mehrheitlich alle zu dem Schluss, dass wenn wir den Temperaturanstieg tatsächlich bei 1,5 Grad stabilisieren wollen würden, dann müssten wir sage und schreibe auf 350 ppm runterkommen.
Na, ne? Nicht lesen bitte.
Nicht lesen die Fragen?
Das ist okay. Ich mach's aus.
Ja, so. Alles gut. Also ich kann es auch nochmal sagen. Ne? Also wir sind bereits bei 420 ppm. Um den Temperaturanstieg bei 1,5 oder auch unter 2 Grad zu begrenzen, müssten wir die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre auf 350 ppm runterbringen, mittelfristig. Das hat mich damals ziemlich schockiert, ne, als ich mich so in diese Studien eingelesen habe und diese ganzen Sachen angehört habe, so, weil das kriegt man auch nicht so wirklich mit, wenn man irgendwelche Talkshows schaut oder irgendwelchen Sonntagsreden zuhört, da wird immer so gesagt, so, ja, 1,5 Grad, das kriegen wir schon hin und wir sollten was machen und lasst uns mehr Solarpaneele bauen und wir müssen uns wirklich alle anstrengen und mehr E-Autos und so weiter und so fort. Was aber de facto die Situation ist, ist, dass wenn wir den Temperaturanstieg bei 1,5 Grad begrenzen wollen, was wir eigentlich müssten, um in einer einigermaßen sicheren sagen wir mal, Klimazone zu bleiben, dann müssen wir de facto runter mit der CO2-Konzentration. Klingt vielleicht erstmal wie eine Verschwörungstheorie, Ist aber wirklich so. Der Grund, wieso in den ganzen Talkshows und in den Sonntagsreden und in den Wahlversprechen und so weiter und so fort immer noch gesagt wird, wir sind auf einem guten Weg, wir haben das Ganze im Griff, wir kriegen das alles hin, ist, dass mittlerweile in allen wirklich auch IPCC-Szenarien mit denen gerechnet wird, die uns noch irgendeine Chance darauf geben, dass wir einigermaßen friedlich miteinander überleben können hier auf dem Planeten, mit Technologien gerechnet wird, die wir einfach nicht haben. Also da wird dann einfach mit so verschiedenen Technologien wie Carbon Dioxide Removal, also wir holen CO2 wieder aus der Atmosphäre raus, wir speichern das irgendwie bei der Erzeugung von Brennstoffen und so weiter und so fort. Da wird einfach mit dem massenhaften Einsatz dieser Technologien gerechnet, obwohl es diese Technologien in diesem Umfang einfach nicht gibt. So. Das wäre erstmal ein bisschen ein Schock für mich. Ich habe mich ja auch nicht, ich wusste das jetzt auch nicht schon immer, ne? Klima war immer schon so ein bisschen ein Thema. Aber als ich das mal festgestellt habe, ne, dass es eigentlich nicht 5 vor 12 ist, dass wir nicht noch 30 Jahre Zeit haben, um das Ganze in den Griff zu bekommen, sondern dass es eigentlich schon 5 nach 12 ist, dass wir eigentlich bereits viel zu viel CO2 oder in die Atmosphäre emittiert haben und dass wir eigentlich den Rückwärtsgang einlegen müssten, ja, das finde ich, kriegt man in der öffentlichen Debatte nicht so wirklich mit. So, und wie gesagt, diese Technologien gibt es eigentlich nicht oder wie gesagt nicht in dem Umfang, wie wir sie eigentlich brauchen würden. Das hält dann die Politikerinnen und Politiker nicht davon ab, mit denen zu rechnen. Und wir sehen da eine wahnsinnige Diskrepanz, wenn wir einmal auf so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hören, die über diese Themen reden, auch an den Konferenzen, irgendwie in irgendwelchen Papers, die sie darüber schreiben. Und wenn wir dann so politische Akteure hören, die an diesen Konferenzen mitwirken, die dann da dann wieder nach Hause kommen und sagen, hey, wir haben uns auf was geeinigt, das wird richtig super. Klimaneutralität 2045, das kriegen wir alles wirklich hin. Okay. So, wenn wir uns jetzt den tatsächlichen Stand der Wissenschaft ansehen, die tatsächliche Situation, dann müssen wir feststellen, dass wir uns aktuell auf einem Kurs befinden, der uns nicht in eine 1,5 oder gar 2 Grad heißere Welt bringen wird, sondern ziemlich wahrscheinlich in eine 2,5, 2,7, wenn nicht sogar 3 Grad heißere Welt. Das ist, wenn wir uns so ein bisschen die verschiedenen Pläne und Ambitionen der Regierungen dieser Welt ansehen, wenn wir sehen, was sie uns versprochen haben, was sie sagen, was sie gerne machen würden, wobei das ja nicht mal ansatzweise umgesetzt wird. Ne? Aber sagen wir, selbst wenn sie diese Dinge tun würden, die sie bisher versprochen haben, würden wir immer noch in eine Welt kommen, die 2,5, wenn nicht sogar 3 Grad heißer ist im Vergleich zum vorherigen historischen Zeitalter, mit katastrophalen Konsequenzen. Ich habe schon gesagt, wir sind heute bei 1,2 Grad und das stellt uns bereits für riesige Probleme. Wenn wir jetzt in eine 2, 2,5, 3 Grad heißere Welt kommen, einfach um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, ne, wir reden dann darüber, dass es auf der ganzen Welt heißer wird und ihr könnt euch vorstellen, wir haben heute bereits auf der Welt verschiedene Regionen, wo es einfach viel zu heiß ist für Menschen, dort zu überleben. Wir können an die Sahara denken, die Äquatorialregion, da wächst kaum etwas, da gibt es kaum Wasser, da können Menschen kaum leben. Und wenn es jetzt nun heißer wird, auf dem ganzen Planeten, überall, und zwar jedes einzelne Jahr oder zumindest im Durchschnitt, dann weiten sich diese Todeszonen natürlich aus. Also wir kommen in eine Situation, wo immer mehr Regionen dieser Erde unbewohnbar werden. Und zwar unaufhaltsam, und zwar nicht irgendwo in der Arktis oder Antarktis, wo eh keine Menschen leben, sondern natürlich in den Regionen, wo es heute bereits enorm heiß ist, um die Äquatorialregion, wo tatsächlich Milliarden von Menschen leben. Und wenn es in diesen Regionen so heiß wird, dass man dort nicht mehr überleben kann, dann werden diese Menschen dort auch nicht bleiben, wieso sollten sie auch, sondern sie werden schauen müssen, wie sie irgendwie weiterleben können, wie sie überleben können. Und es gibt mittlerweile tatsächlich Studien, die da auch Zahlen ranpacken an diese Berechnungen. Also eine, die ist auch gerade erst vor ein paar Wochen rausgekommen, die heißt irgendwie Quantifying the Human Cost of Climate Change oder sowas in die Richtung. Irgendwie von Tim Lenton, glaube ich. Und dort wird tatsächlich vorgerechnet, dass bis ins Jahr 2070, beziehungsweise bis zum Ende des Jahrhunderts, sage und schreibe ein Drittel der Menschheit in diesen Todeszonen leben wird. Oder eben nicht mehr leben wird. Ein Drittel. Und das sind Studien, ne? Also das sind peer-reviewte Studien, das ist nicht irgendwelche verrückten Leute auf YouTube, die sich da irgendwas ausgedacht haben, sondern das sind peer-reviewte Studien von denen, peer-reviewte Studien von den Menschen, die sich seit Jahrzehnten mit diesen Themen befassen, die die besten, die Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet sind, die uns sagen, Leute, wenn es so weitergeht wie bisher, dann wird bis zum Ende des Jahrhunderts ein Drittel der Menschheit ihre Heimat verlassen müssen. Milliarden von Menschen. Das ist die Situation, über die wir eigentlich reden, wenn wir über die Klimakatastrophe reden. Wir reden nicht per se über Eisbären, wir reden auch nicht über Lastenräder oder darf ich in ein, zwei Jahren noch Fleisch essen oder nicht, sondern wir reden darüber, dass wirklich in diesem Jahrhundert Milliarden von Menschen, ja, irgendwas werden machen müssen, weil sie dort eben nicht mehr weiterleben können, wo sie gerade leben. Und das alleine würde, glaube ich, schon ausreichen, um hier irgendwie ein bisschen mehr Schwung in die Bude zu kriegen, was zumindest den ganzen Klimaschutz angeht. Und das ist ja erst der Anfang. Also das geht jetzt nur darum, dass es heißer wird. Wir haben dann noch die steigenden Meeresspiegel, die hinzukommen. Wir haben eine Situation, dass natürlich die steigende Temperaturen dazu führen, dass Pflanzen weniger Erträge abwerfen, dass wir über Ernteeinbrüche reden müssen, dass das Frischwasser knapp wird, weil die Gletscher schmelzen, weil die Frischwasserseen austrocknen. Wir befinden uns ganz nebenbei auch noch im 6. großen Artensterben und das sind alles Dinge, die gleichzeitig passieren. Ne? Und auch wenn es allein diese Todeszonen werden und nur die gestiegene Hitze, wäre es bereits wirklich Grund genug, ernsthaft diese Sache mal anzugehen. Bei aller Liebe. Passiert aber nicht. Und ich glaube, wir werden hier nachher auch sehr viel darüber reden, wieso das Ganze nicht passiert. Es ist aber dennoch wichtig, einfach mal gemeinsam auf diesen Nenner zu kommen, um zu sagen, wie schlimm ist die Situation eigentlich? Wieso machen diese Klimakleber diese verrückten Dinge und kleben sich auf Straßen? Und die Situation ist tatsächlich dramatisch. Jetzt können wir uns fragen, was macht die Politik? Wir leben ja in einer Demokratie, wir haben eine Bundesregierung, wir haben eine Ampelregierung mit Klimakanzler Olaf Scholz. Wir wissen, wie gesagt, bereits seit den 70er Jahren Bescheid. Lyndon B. Johnson war der erste US-Präsident, der vor den katastrophalen Folgen des Klimawandels gewarnt hat. Das war 1965. Also nee, er hat nicht gewarnt, er wurde gewarnt. Er hat nicht gewarnt, aber er wurde gewarnt. Seither hatten wir unzählige Klimakonferenzen. Wir hatten eine Umweltministerin Angela Merkel, die 1995 in irgendwelchen Talkshows saß und vor den katastrophalen Folgen des Klimawandels gewarnt hat. Diese Umweltministerin wurde nachher auch Klimakanzlerin, aber wirklich viel Klimapolitik wurde dann leider nicht gemacht. Wir hatten dann natürlich die große Klimawahl hier in Deutschland, wir hatten die Ahrtal-Katastrophe, das Klima ist wirklich auf die Agenda gesetzt worden, wir hatten Massenproteste von Fridays for Future und anderen Teilen der Klimagerechtigkeitsbewegung und das hat dann auch die Politik in eine Situation gebracht, wo wirklich über Klimaschutz gesprochen werden musste, wo auch eben in dieser Klimawahl de facto halt übers Klima gesprochen wurde, immerhin. Und es wurden ganz, ganz viele Versprechungen gemacht. Also die SPD hat sich plakatieren lassen mit Klimakanzler Olaf Scholz, packt das an. Die FDP hat von sich behauptet, sie sei die ambitionierteste Klimaschutzpartei im Wahlkampf. Sie hätte das ambitionierteste Klimaschutzprogramm. Das glaubt man heute gar nicht mehr, aber das ist tatsächlich so. Die CDU natürlich sowieso, die Grünen auch sowieso, genau. Und jetzt haben wir seit über einem Jahr diese Ampelregierung und müssen feststellen, dass die Klimapolitik nach wie vor katastrophal ist, dass nach wie vor nicht wirklich darauf eingegangen wird, wie schlimm die Situation eigentlich ist. Stattdessen eigentlich das genaue Gegenteil betrieben wird, so Klimakanzler Olaf Scholz baut neue fossile Infrastruktur, diese ganzen LNG-Terminals. Wir haben, es werden neue Gasfelder im Senegal erschlossen von Klimakanzler Olaf Scholz. Und was die Ampelregierung jetzt auch gemacht hat, sie hat sogar das mühsam erkämpfte Klimaschutzgesetz, also was von der Klimabewegung erkämpft werden musste, aber auch von durch Klagen beispielsweise, was dann mühsam durchgedrückt wurde, ein konservatives Klimaschutzgesetz, was vom Verfassungsgericht bereits für unzureichend befunden wurde. Da hat jetzt Olaf Scholz das durchgesetzt, dass dieses Klimaschutzgesetz auch noch aufgeweicht wird und wir diese Sektorziele abschaffen und so weiter und so fort. Also wir bewegen uns tatsächlich in die falsche Richtung. Das, obwohl groß versprochen wurde, Klimakanzler Olaf Scholz packt das an. Es ist, wie gesagt, wie bereits 5 nach 12. Wir haben bereits viel zu viel emittiert, müssen den Rückwärtsgang einlegen und jedes Jahr, dass wir weiter emittieren, machen wir das Problem größer und machen wir es unwahrscheinlicher, dass wir irgendwann mal noch irgendwelche Technologien erfinden werden, die es uns vielleicht irgendwie erlauben, aus dieser ganzen Situation wieder rauszukommen. Das Ganze wird tatsächlich nochmal schlimmer, weil ich habe jetzt noch gar nicht über diese ganzen Kipppunkte und Feedbackschleifen gesprochen, die eben dafür sorgen werden, dass sich das ganze Problem verselbstständigt. Also wenn wir über diese 1,5 Grad kommen, wenn wir über diese 2 Grad kommen, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr möglich sein, diese Erderwärmung noch aufzuhalten, wirklich, weil wir dann eben so selbstverstärkende Prozesse in Gang gesetzt haben, wie das Auftauen des Permafrostbodens, der Permafrostböden, irgendwie das Absterben der Korallenriffe oder auch des Amazonas-Regenwaldes, Eisschilder, die schmelzen und so weiter und so fort. Soll jetzt keine Vorlesung werden, aber ja, Kipppunkte, Feedbackschleifen machen das ganze Problem noch größer. Selbst ohne diese Kipppunkte wäre das Problem schlimm genug, aber das kommt noch dazu. Kurzer Zeitcheck, 5 Minuten oder?
Ich habe gesagt 20 Minuten, wir sind jetzt bei fast 20, aber ich habe auch gesagt, wenn du länger willst, machst du länger. Wir haben Zeit. Du nimm dir deine
Stunden,
Zeit.
Stunden darüber reden.
Stunden genau. Vielleicht nicht.
Nee, okay, wir können ja nachher auch noch weiterreden. Ich glaube, was ich vielleicht einfach noch sagen möchte an der Stelle, und den Rest kann ich ja noch anders machen, später vielleicht noch mit einbringen, ist, ja, die Situation ist beschissen. Es wirkt irgendwie, ist beschissen, kann man gar nicht anders sagen. Es wirkt irgendwie ein bisschen aussichtslos. Wir sehen, dass in der öffentlichen Diskussion wird vor allem darüber gesprochen, ob man sich jetzt auf Straßen kleben darf oder nicht. Und obwohl wir seit über einem Jahr versuchen, auf diese Situation aufmerksam zu machen, durch alle möglichen verrückten Proteste, Aktionen, was auch immer, nimmt sich die Bundesregierung, nehmen sich die Landesregierungen die Proteste nicht zum Anlass, um wirklich tatsächlich über Klimaschutz zu reden, tatsächlich über die Situation zu reden oder sowas, sondern eigentlich eher um Stimmung zu machen gegen uns, um uns wegzusperren, Klima-RAF, Öko-Taliban und was auch immer. Und das sind ja Kommentare, die hören wir nicht nur von ganz rechts außen, sondern auch von den Christdemokraten und den Sozialdemokraten. Und die stimmen da natürlich alle mit drauf ein. Aber ja, ist nun mal so. Uns von der letzten Generation ist einfach wichtig zu sagen, so schlimm die Situation ist und auch sein mag, es ist noch nicht zu spät. Wir sagen ganz klar, wir sind zwar die letzte Generation vor den Kipppunkten, ne? Wir sind die letzte Generation, die das Überschreiten dieser Kipppunkte aufhalten kann, was nicht nur wir sagen, sondern was eben der aktuellste Stand der Wissenschaft ist, ne? Aber wir sind tatsächlich, aber wir sind eben nicht die letzte Generation auf diesem Planeten. Ne? Also das heißt, wir sind nicht die letzte Generation, die mit den Folgen unserer Entscheidungen leben muss. Und gerade deswegen haben wir so eine verdammt große Verantwortung, etwas zu tun. Wir wissen, was Sache ist. Wir wissen, was passieren wird. Wir wissen, dass es die Bundesregierung nicht im Griff hat und dass sie auch nicht mal ansatzweise einen Teufel tun wird. Es sei denn, wir gehen eben auf die Straße. Es sei denn, wir protestieren eben auf eine Art und Weise, die halt nicht kooptiert oder irgendwie weggelächelt werden kann. Und was wir eben machen, nennt sich nun mal ziviler Ungehorsam. Das bedeutet, wir begehen systematisch Gesetzesbrüche in erster Linie. Wir brechen das Gesetz, tun das aber mit unserem Namen und Gesicht. Wir tun das immer konsequent friedlich. Und wir stehen auch für diese Situation ein. Wir stehen zu den Konsequenzen der Aktion, weil wir eben sagen, die Situation ist so dramatisch, dass wir nicht nur ein Recht dazu haben, das zu tun, sondern eigentlich sogar eine Pflicht haben. Weil eben ein Großteil der deutschen Bevölkerung immer noch nicht verstanden hat, wie schlimm die Situation eigentlich ist. Genau, wir tun das, um zu empören, wir tun das, um aufzurütteln, wir tun das nicht, um Wahlkampf zu betreiben, weder für uns, wir wollen nicht in die Bundesregierung, aber auch nicht für den Klimakanzler oder die Grünen oder sonst wen, sondern wir tun das, um aufzurütteln und um die Debatte zu verschieben. Also wir empören, wir zwingen die Medienlandschaft dazu, über uns zu berichten, weil es eben so empörend ist. Wir nutzen diese Empörung, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um in irgendwelchen Podcasts aufzutauchen und dort dann mit weiteren Leuten darüber zu reden, wie schlimm die Situation eigentlich ist und sie dann auch ganz konkret dazu einzuladen, bei uns mitzuwirken. Denn wir sind da eigentlich wirklich relativ offen. Bei uns können alle mitmachen, die sich zur Friedfertigkeit bekennen und sagen wir mal auch zur Verfassung, zur Demokratie. Das ist uns auf jeden Fall auch wichtig. Sonst, wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, ne, kommt auf unsere Website, schaut es euch an, ihr könnt da ein, zwei Fragen beantworten und los geht's. Und ein weit verbreitetes Missverständnis ist auch, dass man bei uns dann immer direkt sich auf Straßen kleben muss oder Stress mit der Polizei bekommen muss oder sowas, aber das ist gar nicht so. Der absolute Großteil unserer Proteste der Dinge, die wir tun, befinden sich absolut im legalen Bereich. Ne? Wir halten Vorträge, wir organisieren irgendwelche Treffen, wir organisieren Diskussionen, wir versuchen aufzuklären über die Situation. Aber klar, wir haben auch Leute, die dann eben sich auf Straßen kleben. Und wenn ihr da drauf Bock habt, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Genau, und ich glaube, für den Moment wäre es das erstmal. Und dann freue ich mich auch von dir jetzt zu hören, Usama, und dann auch genau auf die Diskussion. Danke
euch. Super, vielen Dank, Tim, für die Ausführung. Du hast das jetzt ja auch schon gehört, Usama, du hast auch selber was vorbereitet. Du kannst ja einfach mal selber entscheiden, wie du die Redezeit nutzt, ob du darauf eingehen willst oder dich an deine Inhalte wendest, aber leg doch einfach mal los. 20 Minuten wurden gesagt, aber wenn es mehr werden, auch kein Ding. Let's go.
Du hast, ich weiß nicht, wie oft das Personalpronomen wir benutzt in den paar Minuten jetzt. Und da meine ich eigentlich weniger auffällig in dem zweiten Teil, wo du über das Wir namens Klimabewegung oder letzte Generation gesprochen hast, sondern wo es mir aufgefallen ist und wo ich es falsch finde. Das sind all die Stellen, in denen du in der ersten Person Plural über diese ganze Klimascheiße geredet hast. Du hast unter anderem gesagt, dass wir, so wie überhaupt niemand, diese Klimakrise im Griff hat. Du hast davon geredet, dass wir Bescheid wissen seit ganz vielen Jahrzehnten. Du hast davon dann sogar geredet, dass wir Klimakonferenzen hatten, aber dass wir trotzdem nicht genug reduzieren und dass wir immer noch viel zu viel CO2 emittieren. Und dann hast du in dem Nebensatz sogar noch gesagt, wenn wir, man muss das, diesen Klimawandel stoppen, damit wir demnächst noch auf diesem Planeten friedlich miteinander wohnen können. Und ich will mal so einsteigen. Schon allein am Umgang mit euch kann man studieren, dass es dieses Wir nicht gibt. Dieses Wir gibt es in zwei ganz fundamentalen Hinsichten nicht. Die eine, erste Hinsicht ist, das meine ich, kann man am Umgang mit euch studieren. Und da vertust du dich, glaube ich, sogar schon, wenn du sagst, neulich gab es immerhin mal eine Klimawahl, da war immerhin mal so eine Stimmung, dass man über Klima reden musste. Dass ihr jetzt so behandelt werdet, wie ihr behandelt werdet im Moment. Dieser Wechsel in der Ton- und in der Gangart im Umgang mit euch ist eigentlich ein Beweis dafür, dass diese Pro-Klimaschutz-Politik-Stimmung, diese, du hast es selber kooptieren genannt, dieses Anlächeln, von dem du selber gesagt hast, weglächeln, wie das nie gemeint war, diese Aufmerksamkeit, die ihr bekommen habt, die durchaus wohlwollende Aufmerksamkeit seitens der Politik, die war nie gemeint, die hatte nie den Charakter eines Auftaktes dazu, euer Anliegen, so wie ihr es definiert und so wie ihr euch von der Wissenschaft sagen lasst, dass man es definieren und auch angehen muss, dieses Anliegen mal ernst zu nehmen und vor allem praktisch irgendwie anzugehen. Diese Anerkennung, die Aufmerksamkeit, die ihr gefunden habt, die war nie der dann bloß inkonsequent, gar nicht weiterverfolgte Auftakt zu sowas, sondern das war, das meine ich, kriegt ihr jetzt sehr schmerzhaft mit, immer schon der Ersatz dafür. An dem, dass ihr jetzt Besuch, morgendlichen Besuch von Polizisten mit Hausdurchsuchungsbefehlen bekommt, dass ihr in Bayern ist das ja ein paar Mal schon passiert, in Präventivhaft genommen werdet. Jetzt rede ich dich immer als ihr an, jedenfalls die letzte Generation. Dass ihr mit Strafbefehlen überhäuft werdet und dass es in Lützerath mit Polizeiknüppeln und Wasserwerfern richtig kräftig ein paar auf die Schnauze gibt. Das legt offen, dass diese Tour der Politik sich von euch als Klimapolitik ansprechen zu lassen, sich von euch ermahnen zu lassen. Diese Töne hat es ja alle gegeben. Die junge Generation, die sagt es uns, jetzt müssen wir mal auf die hören, jetzt hören wir auch auf die und jetzt müssen wir was nachholen und das sind wir der jungen Generation schuldig, das sind wir sogar den noch gar nicht geborenen nächsten Generationen schuldig und wenn ihr den Grünen glauben darf, der ganzen Menschheit. Und da müssen wir uns auch von den jungen Leuten sagen lassen, da haben wir viel versäumt und das holen wir jetzt alles auf. Und die sollen uns auch ruhig kritisieren und ihre Unzufriedenheit äußern. Das war immer schon, das kriegt ihr jetzt mit, an die kleine, aber entscheidende Nebenbedingung geknüpft, dass ihr die praktische Irrelevanz aller eurer Beschwerden, aller eurer Kritik in Richtung der Politik anerkennt. Dass ihr es akzeptiert, dass die Freiheit, sogar die Ermunterung zur Kritik damit einhergeht, dass ihr ansonsten die Politik machen lasst, was sie im Programm hat. Wenn die euch jetzt so kommen, das meine ich, ist die erste Klarstellung eines Prinzips, eines Entscheidenden, dann beharrt die Politik auf einer Arbeitsteilung, um es harmlos auszudrücken, die ist das Gegenteil eines großen Wir schon nach innen in diesem Land. Die beharrt darauf, dass der Staat, die Politik, die sie machen, die im Parlament und in der Regierung die Macht haben, dass die das Monopol darauf haben, die Agenda der Politik zu bestimmen und die Mittel der Politik zu bestimmen und die Erfolgsmaßstäbe zu setzen und sich an denen zu orientieren. Die haben das Monopol darauf und die haben das Recht darauf, das uneingemischt von irgendwelchen Korrekturansprüchen der regierten Bürger so zu handhaben. Das ist die Gewaltfrage, die es jetzt setzt. Von Seiten des Staates, der, wenn er sie stellt, keine Frage stellt, sondern eine Antwort gibt, eben dieses Inhalts. Er hält es nicht aus und er duldet es nicht, dass Leute meinen, nur weil sie die Kritik, die Wissenschaft auf ihrer Seite haben, quasi die komplette Naturwissenschaft, die sich damit befasst, von einigen Ausnahmen abgesehen, die alle möglichen Betroffenheiten praktisch, du hast es ja betont, schon längst eingetretenen Betroffenheiten auf ihrer Seite haben, dass die das zum Anlass nehmen, allen Ernstes praktisch darauf zu bestehen, dass ihre Kritik praktisch Geltung haben soll. In dem Sinne erklärt der Staat, dass es dieses Wir nicht gibt, sondern dass er seine Agenda setzt und mit Gesetzen aller Arten und Inhalte macht er sie für die von ihm regierten Bürger zur verbindlichen Leitlinie. Und wer sich nicht dran hält, der kriegt mit den Freunden und Helfern zu tun. In der Sache, er geht damit, in der Sache Klimaschutz, die weitergehende Klarstellung, dass euer Anliegen, du hast es ja geschildert, irgendwie versuchen, diesen Klimawandel vor diesen Tipping Points noch zu verlangsamen oder aufzuhalten. Von denen, wie ich jetzt gelesen habe, von den 15 sind schon 8 erreicht oder irgendwie sowas. Dass dieses Anliegen mit dem, was die Politik unter dem Namen Klimaschutz verfolgt, nicht vereinbar ist. Du hast es geschildert, wie die zum Schluss, wie die euch auflaufen lassen. Du hast vorher geschildert, dass sie unter dem Namen Klimaschutz jedenfalls nichts betreiben, was wirksam dem irgendwie nahe kommen würde. Diese Unverträglichkeit in der Sache, die ist mal ernst zu nehmen. Und es ist mal danach zu fragen, woher die eigentlich kommt. Die Antwort, die muss bei dem liegen, die muss da liegen, was die Politik wirklich für ein Programm verfolgt, dass sie mit Klimaschutz überschreibt. Die muss in dem liegen, was sie macht und kann nicht einfach in dem liegen, dass sie immerzu irgendwas noch nicht macht. Und das ist meine Kritik auch an der letzten Generation, soweit ich von ihr mitgekriegt habe, dass sie diese Frage, was ist das eigentlich für ein Programm, an dem wir uns die Zähne ausbeißen, das der Staat verfolgt, einfach nicht stellt? Und wenn schon niemand die Frage stellt, dann gibt es von mir heute mal eine Antwort drauf. In aller Kürze.
Oh, sag mal, du rückst mal so ein bisschen weiter nach rechts. Komm mal bitte zurück in die Mitte.
Es ist ja unübersehbar, also das will ich gar nicht leugnen. Mal abgesehen von dem ganzen Klima, von der ganzen Klimawissenschaft, für die du der größere Experte bist. Es ist ja nicht zu leugnen, dass die Politik die Emission von CO2 beziehungsweise die Reduktion dieses Treibhausgases, wie man es nennt, CO2, irgendwie zum Leitfaden macht. Vor allem ihrer Energiepolitik, aber überhaupt inzwischen ihrer ganzen Wirtschaftsstandortreformpolitik. Jetzt kommt die erste dicke These von mir. Sie macht den Stand der Reduktion der Emission dieses klimawirksamen Gases zum Leitfaden ihrer Politik. Nicht wegen der Wirkung, die von diesem Gas ausgeht, sondern umgekehrt wegen der Quelle, aus der es herstammt. Was ist die Quelle? Kein Geheimnis. Es ist die nach wie vor total umfängliche Verbrennung fossiler Kohlenwasserstoffe als Primärenergieträger auch am deutschen Standort wie sonst überall auch auf der Welt. Gegen das hat sie offenbar was. Der Politik ist daran gelegen, die Benutzung dieser fossilen Primärenergieträger, in erster Linie Gas und Öl und dann in zweiter Linie Kohle, so weit wie möglich und durchaus auch möglichst schnell zu reduzieren. Dieses möglichst, das hat noch wiederum eine entscheidende Bedingung, über die redet man dann später. Warum? Über das Warum und Wofür gibt es eine Auskunft vom damaligen, 2019 hat er so geredet, der damalige Außenminister Deutschlands, Heiko Maas. Ich zitiere: Durch den Einsatz erneuerbarer Energien können sich Staaten in die Lage versetzen, ihre eigene Energiesicherheit zu erhöhen. Damit verliert das geopolitische Instrument Energie, wie wir es über Jahrzehnte kennengelernt haben, seine Macht. Energiewende-Länder können ihre strategischen und außenpolitischen Interessen unabhängiger verfolgen. Das ist mal eine Auskunft. Einerseits noch sehr vornehm und zurückhaltend, aber der war ja auch immer so geschniegelt angezogen und da muss man irgendwie so reden. Ich hangel mich mal an diesem Zitat jetzt lang, ein paar Überlegungen lang. Erstens, was der einfach unterstellt, so selbstverständlich, dass er es gar nicht erwähnt, das ist der Umstand, dass Energie eine technisch zur Verfügung gestellte, in verschiedenen Formen umzuwandelnde und zu nutzende Energie eine materielle Lebensgrundlage jeder modernen, also auch dieser deutschen Nation ist. Der ganze wunderbare Wirtschaftsstandort Deutschland, der viertgrößte auf der Welt, der nicht einfach irgendein Wirtschaftsstandort, sondern ein Kapitalstandort ist, braucht andauernd, permanent dafür, dass er funktioniert. Und funktionieren heißt im Kapitalismus irrsinnigerweise immer, dass er wächst, braucht er permanent absolut sicher und zweifelsfrei in wachsendem Ausmaß Energie. Das staatliche Verwalten und Regulieren des Standorts, also alle Funktionen der staatlichen Administration und Herrschaft, bis hin übrigens nicht zu knapp zum Gewaltapparat selber, braucht permanent Energie. Wie man jetzt hört, ist und mitkriegt, in der Ukraine ist so ein Krieg eine ziemlich energieintensive Sache. Und auch das Privatleben moderner Menschen, bei dem zwar nicht so viel wächst, außer in letzter Zeit die Abschlagszahlung von Stadtwerken, die irgendwie zwischen Bielefeld, Berlin und Borna in Sachsen nicht mehr so gut bezahlbar sind für viele. Aber Energie braucht der moderne Mensch für sein Privatleben schon auch, wenn er jeden Tag, jeden Wochentag gegessen, gewaschen und gekämmt zu den Diensten antreten soll, für die er vorgesehen ist und von denen er überhaupt seinen Lebensunterhalt verdient. Also Energie ist eine absolut elementar entscheidende nationale Lebensgrundlage. Deswegen kümmert sich in jeder Nation der Staat drum, dass das fluppt, dass es die ihre Verarbeitungs- und Verteilmechanismen gibt und so weiter. Dazu gehört auch, er kümmert sich drum, dass die Primärenergieträger angeschafft werden, herangeschafft werden. Und da wird es bei den fossilen Primärenergieträgern ganz heikel, weil sich da beim Kümmern darum, dass die deutsche Nation an ihr Gas, an ihr Öl, an ihre Kohle kommt, sich die ganze Machtvollkommenheit des Staates, die er nach innen hat, daran bricht, dass er sie im Ausland, dass er sie außerhalb seiner Grenzen, von außerhalb seiner Grenzen besorgen muss. Und von außerhalb seiner Grenzen, da erzähle ich auch niemandem was Neues, heißt nicht einfach, er holt sie aus irgendeinem orientalischen oder afrikanischen oder sonstigen oder sibirischen Niemandsland, sondern er ist damit konfrontiert, dass er sich mit anderen staatlichen Mächten ins Benehmen setzen muss. Er ist allen Ernstes in der Bearbeitung dieser und in der dauerhaften Sicherstellung der Versorgung seiner Nation mit dieser elementaren Lebensgrundlage davon abhängig, dass die Nationen, unter deren Hoheit diese Dinger liegen, die Gasvorkommen, die Ölvorkommen und Kohle, dass die dabei sich kooperativ zeigen. Er ist abhängig davon, dass die überhaupt sich auf Kooperation einlassen. Er hängt davon ab, wie die kalkulieren, welche Preiskonkurrenz sie ihm aufnötigen, welche Konditionen und so weiter und so fort. Und das ist für einen staatlichen Standortverwalter, der alles, was er überhaupt für seine Nation tut und tun kann, überhaupt auf der Basis tun kann, dass er als Macht souverän agiert, eine einzige große Zumutung. Und deswegen hat, wie jede andere große kapitalistische Nation, auch Deutschland, zwar einerseits die ganze Welt sich erschlossen und die begutachtet und prospektiert und ausgenutzt als Lieferanten, mögliche oder wirkliche Lieferanten für diese fossilen Energie, für Primärenergieträger. Und gleichzeitig, und zwar lustigerweise, je mehr ihnen das gelungen ist, je mehr sie das Zeug in aller Regel billig aus dem Ausland bezogen haben, desto mehr hat die Nation als Nation, also der, nicht die Nation als Nation, der staatliche Verwalter, die Hoheit, die staatliche über diese Nation, an der Abhängigkeit gelitten, die sie damit eingegangen ist. Das hat immer schon zu lauter energiepolitischen Anstrengungen geführt, diverser Art, die Diversifizierung der Anbieter, die Diversifizierung der Primärenergiequellen, diese wunderbare, leckere Kernenergie, die man dann sich auch noch hingestellt hat, ein paar Jahrzehnte lang. Und der neueste Hit sind die erneuerbaren Energien, an denen das Spannende nicht ihr schonender Charakter für die Natur ist, sondern ihr schonender Charakter für die staatliche Souveränität. Erneuerbare Energien, die mögen auch die Natur von ein paar Emissionen verschonen. Vor allem verschonen sie den Staat von Abhängigkeiten, die er partout nicht eingehen will, aber eingehen muss, wenn er seine Nation mit Energie sicher versorgen will. Also vor allem, wenn man dran denkt, die Primärenergieträger bewegte Luft und Strahlung von der Sonne technisch umzuwandeln auf diverse Arten und Weisen in Elektroenergie und in sonst was, die Primärenergieträger, die gibt's frei und kostenfrei. Die muss er sich bei niemandem, bei keiner anderen Souveränität besorgen. Und wenn er dann noch die Technologie bei sich hat, aus diesen einfach zur Verfügung stehenden, frei und kostenfrei zur Verfügung stehenden Naturbedingungen Energie zu machen, dann ist das fast schon die Erfüllung der Energieautonomie, auf die er scharf ist und die er will. Und was er mit der will, das formuliert, also jetzt habe ich über den Grund geredet, der Zweck, die Aussicht, die Perspektive, die benennt auf seine sehr vornehme Art und Weise der Maas in diesem Zitat, das ich jetzt nochmal vorlese, damit jedem auffällt, dass da eine Lücke klafft. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien können sich Staaten in die Lage versetzen, ihre eigene Energiesicherheit zu erhöhen. Damit verliert das geopolitische Instrument Energie, wie wir es über Jahrzehnte kennengelernt haben, seine Macht. Energiewendeländer, Deutschland, können ihre strategischen und außenpolitischen Interessen unabhängiger verfolgen. Die Lücke, die da klafft, auf die ich eigentlich so sehr, dass es weh tut, die besteht darin, dass er nur von der einen, nämlich von der deutschen Seite, dieser Energieautonomie redet. Durch den Einsatz erneuerbarer können sich Staaten in die Lage versetzen, ihre eigene Energiesicherheit zu erhöhen. Gegen die von wem besorgte Unsicherheit eigentlich? Damit verliert das geopolitische Instrument Energie. Wessen Instrument eigentlich? Wie wir es über Jahrzehnte kennengelernt haben, seine Macht. Wessen Macht? Energiewendeländer können ihre strategischen und außenpolitischen Interessen unabhängiger verfolgen. Ja, unabhängiger von wem eigentlich? Weniger vornehm ausgedrückt, bisschen weniger unehrlich und verhüllend, redet der darüber, dass die wunderbare Perspektive eines energieautonomen Deutschlands darin besteht, unabhängiger von, also rücksichtsloser gegenüber fremden Interessen auf der Welt auftreten zu können und agieren zu können. Seine strategischen und außenpolitischen Interessen unabhängiger verfolgen heißt rücksichtsloser auftreten können gegenüber Staaten, die dann nicht mehr in der Lage sind, Deutschland zur Rücksicht zu zwingen, womöglich mit Verweis auf oder unter in Anschlagbringung der Abhängigkeiten, in denen Deutschland von ihnen wegen der elementar wichtigen Energiefrage steht. Und das ist das zweite, riesige Dementi des Wir, was ich mal nahelegen möchte, was darin steckt. Nicht nur ist das, was als Klimaschutzpolitik verfolgt wird, nicht eine Einsicht in eine gemeinsame globale Betroffenheit von Klimawandel geschuldet. Nicht nur ist deutsche Klimapolitik keine Vorreiterpolitik im Sinne von, dann nehmen wir alle mit und wenn dann alle mitmachen, wird alles gut, weil es ist unser gemeinsamer Planet. Es ist nicht nur die Gemeinsamkeit nicht, sondern es ist quasi ausdrücklich, wenn man sich diesen vornehmen Mann anhört, der pure Gegensatz gegen alle anderen in dieser entscheidenden, für die Nation strategisch entscheidenden Frage, die eigentliche Triebfeder dieser Klimaschutzpolitik ist. Es ist der Zweck, sich für alle bestehenden und auch alle künftigen Gegensätze gegen andere Nationen in eine Position strategischer Freiheit, also nochmal Macht zur Rücksichtslosigkeit zu hieven. Und nichts ist verkehrter, Ich drück's mal an denen aus. Nichts ist verlogener als deren Gerede. Das wäre der Beginn einer wunderbaren Klimafreundschaft zwischen den Völkern. Ich will damit erstmal jetzt Schluss machen. Es wäre noch was über den kapitalistischen Charakter dieser Energiewende zu sagen, aber ich will mal ja erstmal die Klappe halten.
Okay, also wir haben ja wirklich viel Zeit, haben wir auch im Vorhinein schon besprochen, dass wir uns alle Zeit der Welt nehmen werden, um dann auch alle Punkte zu besprechen, für die wir zumindest hier auf dem Podium noch die Kraft haben. Solange wir noch die Kraft haben. Insofern würde ich jetzt einfach mal sagen, beginnen wir natürlich direkt mit einer Antwort. Tim, wenn du hast ja auch ein paar Notizen gemacht, vielleicht hast du ein paar Punkte, die du antworten möchtest. Und dann schauen wir mal, wie das offen weitergeht. Es haben sich auch schon ein paar Fragen gesammelt, aber die würde ich dann bringen, wenn die Diskussion vielleicht ein bisschen an Luft verliert zwischen euch. Let's go.
Mal schauen, ob die Diskussion an Luft verliert. Da war ja auf jeden Fall einiges mit dabei und ich glaube, ich habe so ein bisschen mitgeschrieben, ne, und ich würde einfach so ein bisschen genau mitteilen, was ich mir so gedacht habe. Ich glaube erstmal, dass ich so, ne, die grundsätzliche These ist ja so dieses, dass hinter diesem Drang nach Klimaschutz, zumindest von gewissen Akteuren, wahrscheinlich auch ganz andere Interessen dahinter stecken, als immer nur so, ne, wir wollen den Planeten retten und wir wollen die Menschen retten und wir wollen, dass es allen besser geht und so weiter und so fort, sondern wenn wir dann eben über irgendwelche Absatzmärkte reden, Energieautonomie, Standortattraktivität, grünes Wachstum und so weiter und so fort, das sind, also so habe ich die These zumindest ein bisschen verstanden. Und ich glaube, da würde ich auch mitgehen, dass das sicherlich ein Motiv ist, was es gibt, auch im politischen Diskurs. Ich würde allerdings widersprechen, dass es sozusagen, ne, so jetzt der gesamte Staat als solcher oder die gesamte Bundesregierung als solche genauso sieht oder genauso verfolgt. Einfach weil wir ja, genau, also vielleicht jemand an SPD, Heiko Maas, vielleicht die Grünen auch, wo es so eben grünes Wachstum, es geht alles immer so weiter wie bisher. Das sehe ich dort auf jeden Fall. Wo ich das aber überhaupt nicht sehe, ist dann natürlich bei irgendwelchen, weiß ich nicht, CDU, CDU, CSU, FDP, aber natürlich auch bei der AfD, die ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich das genaue Gegenteil gemacht haben. Also nicht diese vermeintliche Energieautonomie vorangetrieben, sondern eigentlich die Energiewende sabotiert, wo sie nur konnten. Also können da irgendwie an, ich weiß nicht, man spricht ja so schön vom Altmaier-Knick beim Solarausbau, der ja wirklich eine bewusste Entscheidung war, ne, wo dann einfach gesagt wurde, ja gut, Solarindustrie in Deutschland stampfen wir wieder ein, um halt ein paar tausend Arbeitsplätze in der Kohle zu retten oder auch was auch immer. Oder die Gabriel-Senke war eigentlich dasselbe Thema mit der Windkraft. Und irgendwie auch, wenn wir jetzt an, weiß ich nicht, an Christian Lindner denken, der natürlich sich sehr einsetzt für die E-Fuels von Porsche und so, wären das für mich Gegenbeispiele, die so ein bisschen zeigen, also ganz so einheitlich ist es dann doch nicht. Aber ich würde dir, wie gesagt, eigentlich voll zustimmen, dass es eben dann auch in diesem Kontext so den Versuch gibt, das Ganze zu kooptieren, irgendwie die eigene Story daraus zu machen. Und irgendwie da, weiß ich nicht, von der schönen heilen Welt, wir fahren alle Lastenrad und dann wird schon alles gut. Das sehen wir von der letzten Generation dezidiert anders. Ich glaube, die Situation ist de facto auch einfach bereits so katastrophal, es ist bereits so spät, dass eben diese Märchen von, ja, Energieautonomie und wir werden alle schön miteinander leben, irgendwann am Schluss hat das einen schönen Satz gesagt, zum Beispiel diese rosige Klimazukunft der Völker, wo dann alle miteinander streiten, das sehe ich persönlich zumindest auch nicht, ganz im Gegenteil, wenn es so weitergeht wie bisher, glaube ich, kommen wir eher in eine Welt von Kriegen, Knappheit, Faschismus und so weiter und so fort, wie wir es ja heute bereits eigentlich sehen, wenn wir uns umsehen.
Zwei Minuten.
Okay. Mir ist wichtig zu sagen, dass, sagen wir mal, wir von der letzten Generation in dem Fall aber nicht so an diese Akteure auch in der Politik rangehen und sagen so, bitte, bitte, Herr Lindner, bitte, bitte, Herr Maas, bitte, bitte, Frau Merkel und Herr Scholz und so, macht doch bitte endlich was. Ihr versteht doch, wie wir, dass es so dringend ist und ihr wollt doch den Kindern auch nichts Böses und so weiter und so fort. Sondern wir sagen eigentlich eher, Leute, so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Eure Politik ist gesetzeswidrig, sie verstößt gegen die Verfassung, sie zerstört die Lebensgrundlagen von Millionen und Milliarden von Menschen. können. Und deswegen sehen wir uns eben dazu berechtigt, dagegen in den zivilen Widerstand zu treten, so wie wir das nennen, und dann eben entsprechend Gesetze zu brechen. Da sprechen dann einige von Erpressung oder Nötigung oder was auch immer. Aber für uns ist das einfach ziviler Ungehorsam, so wie der in der Geschichte schon immer, in der Geschichte der Demokratie schon immer einen Teil gespielt hat, eine Rolle gespielt hat, wo eben ein Punkt kommt, wo die Menschen sagen, hey, so kann es nicht weitergehen. Und wir machen jetzt auf dieses Unrecht aufmerksam, konsequent, friedlich und gewaltfrei, in der Hoffnung, nicht die Gewissen dieser Politikerin zu erreichen, ne? Nicht die Herzen dieser Menschen zu erreichen, sondern sie ganz konkret vor eine Situation zu stellen, wo es für sie politisch kostspieliger ist, uns weiter zu ignorieren, uns weiter wegzusperren, irgendwie unsere Wohnung durchzusuchen, unsere Handys abzuhören und so weiter und so fort, dass das für sie kostspieliger ist, als nun mal dafür zu sorgen, dass unsere Lebensgrundlagen erhalten werden. So viel die Theorie, genau, und vielleicht so viel mal vorneweg als Antwort.
Ich sag mal.
Gut, also erstens, ich gebe dir gleich mal das, was du als Gegenbeispiel angeführt hast. Das kann ich dir gleich mal als Frage zurückgeben. Kannst du ja mal dran rumrätseln. Wie kommt es denn zu solchen Gabriel-Senken und dieser
Altmaier-Knick
beim Altmaier oder irgendwie sowas? Und was ist denn, womit hat man es da zu tun? Ja, du hast recht, dieser Umbau weg von fossil hin zu erneuerbar der deutschen Wirtschaft, überhaupt des deutschen Wirtschaftsstandorts, der ist nicht unumstritten. Aber inwiefern, durch wen, von welchem Standpunkt aus wird er eigentlich, ja, vielleicht gar nicht gleich vollständig bestritten, aber was sind die Gegensätze? Der ist von Streit begleitet, von politischem. Worin besteht eigentlich die Logik dieses Streits? Was kann man aus dem lernen? Da würde ich mich ungern damit zufrieden geben. Das ist keine Erklärung oder Gegenerklärung, und es ist auch keine Widerlegung gegenüber dem Argument, was ich gesagt habe, also gegenüber den Überlegungen. Was ist eigentlich der, um mal das mal auf den Punkt zu bringen von uns aus, gegenüber der imperialistischen Energiepolitik oder dem Energieimperialismus dieser Nation? Wenn man sagt, aber es gibt auch zu Recht, das will ich gar nicht bestreiten, das Faktum. Es gibt auch andere politische Positionen und dann wird gestritten und dann machen sie irgendeinen mauen Kompromiss oder so. Zwischen welchen beiden gegensätzlichen Positionen erfolgt da eigentlich der Streit und, wenn es zu einem kommt, der Kompromiss? Das ist das eine.
Zwei Minuten.
Ja, das andere auch gleich nur als Gegenfrage. Ich bin mal ein bisschen unverschämt. Oder eigentlich gar nicht. Was meinst denn du? Ich habe da, das meine ich nicht rhetorisch, sondern es ist wirklich die Nachfrage. Was meinst denn du mit dem mit der Formulierung, ihr bemüht euch das Ignorieren von euch? Und das Ignorieren von euch heißt das praktische und teilweise auch sehr gewalttätige Abräumen von euch politisch kostspieliger zu machen, und zwar so kostspielig, dass die Nation allen Ernstes ihren Energieimperialismus dran gibt. Sag mir mal, was du dir darunter vorstellst oder was ich mir darunter vorstellen soll.
Das trifft es eigentlich schon. Das klingt etwas ambitioniert, wenn du das so darstellst. Aber klar, das ist sozusagen so ein bisschen das Prinzip, was diesem zivilen Ungehorsam auch zugrunde liegt, wo wir eben explizit nicht sagen, wir machen jetzt Wahlkampf oder so, wir versuchen jetzt nicht im ersten Schritt die Herzen der Leute zu erreichen, sondern dass wir eben eine Störung produzieren, die im Endeffekt wirklich kostspielig ist oder sein kann für einen Staat, für Politikerinnen und Politiker, die ja im Endeffekt doch immer auch von den Meinungen aus der Bevölkerung abhängen, die auch davon abhängig sind, dass es irgendwie im Land einigermaßen läuft. Einfach um das Beispiel zu machen, wir haben hier am 24. April in Berlin, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber haben wir, ich glaube, zeitgleich 33 Kreuzungen blockiert.
Ich habe es mitbekommen.
Du ja. hast es mitbekommen, genau, also 8 Uhr morgens. Und da ging es dann auch 3-4 Stunden, bis irgendwie ich persönlich von der Straße weg war und so. Und das bringt dann ja auch die Polizei da wirklich an eine Belastungsgrenze und ist natürlich ein massiver Eingriff auch in den Alltag der Menschen, aber auch in den politischen Alltag. Und das ist im Endeffekt, diese Störung ist für uns oder ist der Grund, wieso überhaupt mit uns gesprochen wird oder über uns gesprochen wird. Die Idee hinter dieser Kostspieligkeit ist, stammt echt auch so ein bisschen aus der Geschichte des zivilen Ungehorsams, wo eben in solchen Situationen, man denkt beispielsweise an die Freedom Riders aus den 60er Jahren in den USA, vom Civil Rights Movement, aber auch später noch von Martin Luther King, irgendwie die Märsche von Selma nach Montgomery, wo im Endeffekt eigentlich so eine Art, wo halt eben dort die Akteure auch gesagt haben, also die Aktivistinnen und Aktivisten, wir gehen weiter auf die Straße, wir sorgen für diese Störung, wir wissen, dass wir uns damit erstmal unbeliebt machen. Wir wissen aber auch, dass damals, also dann zuerst die Kennedy-Administration noch in den 60er Jahren, aber dann Lyndon B. Johnson auch 1965 gezwungen ist, darauf zu reagieren, weil wenn er es nicht macht, dann bricht hier, ne, dann ist hier absolut Chaos in den Straßen, nachher verletzen sich vielleicht Leute, das war zumindest damals so, und dann kommt natürlich auch jede Menge, weiß ich nicht, schlechte Presse aus international wie national. Das ist der Gedanke dahinter. Das ist der Versuch, was wir machen, ne? Nicht per se beliebt sein, sondern die Bundesregierung in eine Dilemmasituation zu bringen, wo sie eben nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder sie geht auf uns ein oder schafft den Grund für unsere Proteste aus der Welt, weil dann können wir nicht mehr protestieren, dann protestieren wir nicht mehr. Oder die andere Alternative ist halt, die Repression immer hochzufahren, also längere Strafen zu verhängen, unsere Website offline zu nehmen, unsere Konten einzufrieren, hier meine Telefonate abzuhören und irgendwie die Hausdurchsuchung und sowas. Das ist ja alles eine sehr ernste Angelegenheit. Deshalb überrascht uns aber nicht in einer Sekunde, ne? Sondern das war von Anfang an klar, dass das die Reaktion sein würde. Und was wir einfach versuchen ist, wir nutzen diese Repression, wir nutzen diese Situation aus, um möglichst viele Leute zu mobilisieren, um dann irgendwann eben wirklich eine Störung zu haben, die halt nicht mehr ignoriert werden kann, die nicht einfach weggesperrt werden kann.
Ich würde jetzt auch sagen, wir sind einfach ein bisschen freier. Ich werde jetzt auch nicht mehr Redezeit irgendwie, also außer es dauert ewig, dann drücke ich vielleicht ein bisschen auf die Tour, aber ansonsten fallt euch auch mal gerne ins Wort und redet gerne dynamisch über die Themen, die wir sprechen wollen. Vielleicht würde ich einfach nur noch mal ganz kurz eine Frage direkt nachschicken, Tim, weil du ja gerade ein bisschen davon gesprochen hast, wie dieser zivile Ungehorsam und der passive, gewaltlose Widerstand, den ihr da leistet, wie der dann ja im Endeffekt doch einen gewissen Zwang auf die Regierung ausüben soll, auf das die handelt. In dem Statement davor meintest du, ihr seid aber eigentlich gar nicht daran interessiert, irgendwie an die Regierung zu betteln und die irgendwie dazu zu bringen, irgendwas zu tun. Wie vertragen sich diese beiden Statements eigentlich?
Naja, ich würde sagen, weil wir sagen nicht bitte, bitte und es bleibt dann nicht beim bitte, bitte, sondern wir machen halt was.
Ach so, okay, so meinst, ne? Du das. Also ihr greift ein quasi.
Genau, also wir verschieben so ein bisschen die. Es ist einfach ein de facto Unterschied, mit dem sich die Politik auseinandersetzen muss. Mhm. Uns, diese Straßenblockaden, völlig unabhängig davon, ob sie das jetzt toll findet oder nicht oder ob sie sich fürs Klima interessiert oder nicht.
Okay, verstanden. Gut.
Was mir vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, also diese ganzen Überlegungen, auch der zivile Ungehorsam, der orientiert sich sehr stark an demokratischen oder an den Idealen, den Prinzipien der Demokratie. Das war, wie gesagt, schon immer ein Teil der Geschichte der Demokratie. Wahlrecht, Ausweitungen des Wahlrechts und alle möglichen Rechte mussten immer erkämpft werden. Ne? Da gab es dann nicht nur ein, zwei Demonstrationen, ich glaube, das muss ich euch nicht sagen, aber ziviler Ungehorsam hat auf jeden Fall immer eine Rolle gespielt. Und da geht es eben damals wie heute nicht per se darum, sich beliebt zu machen im ersten Schritt, sondern halt Fakten zu schaffen irgendwo durch. Fakten, mit denen sich die Gesellschaft dann auseinandersetzen muss. Wir sind davon überzeugt, dass wenn ausreichend Menschen auch in Deutschland verstehen, wie schlimm die Situation tatsächlich ist, also dass wir eben nicht nur über Eisbären reden und ein, zwei mehr oder weniger im Jahr nach Mallorca fliegen, sondern darüber, dass zum Ende des Jahrhunderts ein Drittel der Menschheit möglicherweise vertrieben wird, dass wir hier Ressourcen und Wasser und Nahrungsmittelkriege haben und sowas, dass dann auch eine andere Bereitschaft herrschen wird, um über dieses ganze Problem zu reden. Aktuell weiß leider, wie gesagt, ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland immer noch nicht ganz, wie schlimm die Situation ist. Also wir haben Umfragen, die sagen uns, 70% wollen was machen, 60-70%, wahrscheinlich sollten wir was machen. Aber wir haben auch aktuelle Umfragen, die uns zeigen, dass nur 8% der Deutschen tatsächlich glauben, dass umfassende wirtschaftliche Veränderungen in diesem Jahrzehnt notwendig sein werden, um diese Krise anzugehen. Und wenn wir eben ernst nehmen, was ich auch vorhin gesagt habe, mit den 420 ppm, dass es eigentlich schon viel zu spät ist und wir schon längst was mitmachen müssten, sollte, glaube ich, klar werden, dass wir gewisse Veränderungen brauchen, wenn wir es denn machen wollen. Und unser Weg, um dahin zu kommen, ist dann der Gesellschaftsrat, den wir auch fordern. Also nicht, wir wollen nicht in die Bundesregierung, wir wollen nicht keine Parteistellen oder sowas, sondern wir wollen eigentlich die Demokratie als solche erweitern, wie eine weitere Institution, um das Ganze zu ergänzen, um Exekutive, Legislative, Judikative zu ergänzen, wo dann in unseren Augen eben durch dieses zufällige Auslosen, repräsentative Auslosen, bessere Politik gemacht wird. Unabhängig davon, ob wir uns irgendwo festkleben oder nicht, sondern einfach dadurch, dass dann eben in so einem Gesellschaftsrat eben weniger die Zwänge von irgendwie Wiederwahl oder sowas herrschen und auch weniger mediale Einflussnahme, Lobbyismus und so weiter und so fort. Genau, und das ist unser Plan.
Gut. Apropos Dürre.
Oh ja, kommt sofort. Ich mach mal einen Close-up auf dich, dann kann man nicht sehen, wie ich zum Kühlschrank laufe, um mehr Bier zu holen.
Ich will mal an folgenden Punkt zurück. Ich glaube, worüber wir uns einfach noch nicht einig sind, das ist diese scharfe Vokabel, die ich gebraucht habe, mit der Unverträglichkeit. Ich will jetzt nicht in die Geschichte dieser Bürger- oder Demokratiebewegung reingehen, die du da zitiert hast. Und das wird schon so sein, so manche Veränderungen hat es gegeben und die waren alle nicht ohne irgendwelche Kämpfe oder was zu haben. Aber irgendwie zu dem, was dann verändert wurde oder wie verändert wurde, muss das schon zu dem passen, wie die Nation, in der diese Veränderung stattgefunden hat, beieinander ist. Meine Behauptung lautet, dass ganz elementar, so wie das, wozu du immer wir sagst, also hier wir, die Gesellschaft, unsere Gesellschaft oder unsere Gesellschaften, wie die ökonomisch verfasst ist oder sind und was der Charakter der politischen Gewalten ist, die über diese nationalen Kapitalismen regieren, das ist in einer fundamentalen und prinzipiellen Weise im ernsten Sinne nicht verträglich mit Rücksicht, noch nicht mal mit Rücksicht auf die Gesundheit der eigenen Leute. Da gibt's in einem netten Sinn. Da gehört Naturzerstörung auch der nationalen Natur, Naturgrundlagen und Lebensgrundlagen und ein bisschen Ruin von Volksgesundheit zum Produzieren, zum Alltäglichen immer mit dazu. Und erst recht nicht ist das, wie diese Nation rechnet, sagt man manchmal so harmlos, wie die überhaupt ökonomisch verfasst ist, worin deren Reichtum besteht, wovon die überhaupt lebt, irgendwie vereinbart damit, dass man Rücksicht nimmt auf darauf, wie die globalen Lebensgrundlagen so bei, wie es um die so steht. Ich habe das sehr nach der politischen Seite hin versucht auszudrücken, als ich über den deutschen Energieimperialismus gesprochen habe. Da habe ich auch dran gedacht, und jetzt nimm's nicht als ein als einen den größten anzunehmenden Fall von Whataboutism, sondern nimm's mal als ein Beispiel für das, worüber ich geredet habe. Als ich gesagt habe, diese Nation will sich mit der Energiewende zu einer neuen imperialistischen Freiheit emanzipieren, zu einer neuen Rücksichtslosigkeit gegenüber allen anderen Nationen, die ihr auch nur potenziell in die Quere kommen, emanzipieren. Du hast ein aktuelles Beispiel dafür. Das ist an Brutalität und an Bitterkeit nicht zu überbieten. Nimm mal den Fall Russland und Ukraine-Krieg, an dem sich die Bundesrepublik Deutschland als Ausstatter der einen Kriegspartei, nämlich der Ukraine, zumindest ausstattermäßig beteiligt, den sie als Wirtschaftskrieg gegen Russland selber sehr aktiv führt. In dieser Auseinandersetzung hat die Nation ein paar Monate lang mit der Peinlichkeit zu kämpfen gehabt, dass sie nicht mit der vollen Rücksichtslosigkeit womöglich gegen Russland sich hat aufbauen können, weil sie noch in ziemlich elementarer Weise und umfänglicher Weise von russischen Energielieferungen abhängig war. Ich meine sowas. Ich meine, das ist ein Extremfall von mir aus, aber bitte, ein Extremfall wovon? Davon, dass man die Politik dieses Landes, die bereit ist, auch kriegerisch, also über Leichen gehend, sich auf der Welt durchzusetzen. Und nochmal, die dafür und im Hinblick darauf, auch im Hinblick darauf, sich diese zivile Waffe Energieautonomie verschaffen und sichern will, dass man die Führung dieser Nation, die zu sowas bereit ist, die ausdrücklich, guck dir diesen, erinnert dich an diesen Maßspruch. Und was sie jetzt zu Russland gesagt haben, ist ja an Deutlichkeit noch viel, viel heftiger. Ich meine nicht, dass man die mit Erinnerungen daran, wie schlimm es auf der Welt zugeht, zu, wieso eigentlich zu irgendwas bewegen kann. Und weißt du, was ich erstaunlich fand, ist, als du hast gesagt, wir treiben die Kosten in die Höhe, uns wegzuignorieren. Und dann hast du was so im Tonfall als, das können die sich irgendwann nicht mehr leisten, eigentlich, dass einen kleinen Teil des Arsenals aufgezählt, das die Politik hat, um sich Störer, und erst recht, wenn sie wirklich anfangen zu stören, vom Halse zu schaffen. Ich will eigentlich mit den Überlegungen will ich eigentlich weg von der Frage, wie aussichtsvoll oder aussichtsreich ist dieser oder jener Kampf. Ich will drauf rumreiten. Man muss sich klar werden darüber, womit man sich anlegt. Rein mit dem elementaren und von mir aus wirklich nicht so verunglimpfenden oder irgendwie sowas Anliegen, die Lebensgrundlagen auch global, die mögen mal ein bisschen erhalten bleiben oder vielleicht sogar wiederhergestellt werden. Man legt sich nicht einfach mit einer störrischen Politik an, sondern man legt sich an, und wirklich, ich will mich darüber streiten oder will versuchen, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, auf eine Politik, die ist, die, die achtet eifersüchtig darauf, dass ihr keinen Störer dazwischen funkt. Und zwar wobei, bei einer Politik, die nicht mal so oder mal so ist, so aussieht, aber auch ganz anders aussehen könnte, sondern die im Kapitalismus der Nation und in dem vom Kapitalismus dieser Nation ausgehenden Ensemble aller Ansprüche gegenüber dem Rest der Welt, und das ist eine Welt von Staaten, ihr unbedingtes, ihr fundamentales Weiß-Warum hat. Ihr legt euch mit diesem Weiß-Warum an. Und das ist keine Frage dessen, wie skrupulös oder wie wenig skrupulös die Politik mit euch umspringt. Wobei, aber ich glaube, da machst du, ich weiß nicht, ob du dir da große Illusionen machst, die können auch noch ganz anders. Aber wie gesagt, ich darauf will ich eigentlich den Fokus mal lenken.
Ja, ich glaube, also ich würde da gar nicht so sehr, weiß ich nicht, so sehr widersprechen, außer in dem Kontext, dass wir schon wissen, dass das, was wir machen, halt irgendwie eine ernste Angelegenheit ist und dass auch die Leute, die hier mitmachen und sich dazu entscheiden, da auch schon eine gewisse Entschlossenheit natürlich an den Tag legen. Und wir würden das nicht machen, wenn es irgendwie einfach um irgendwelche sekundären Themen gehen würde von mir aus, sondern gerade weil die Situation so dramatisch ist, sind wir dann auch bereit, so weit zu gehen. Und ich meine, es ist verrückt genug, sich auf eine Straße zu setzen, wo man, weiß ich nicht, es kann ja jederzeit sein, dass irgendwer da drüber fährt, aber auch die Haftstrafen, die Hausdurchsuchungen, das Abhören, aber auch solche Dinge wie wenn Privatjets besprüht werden oder irgendwelche anderen Ministerien besprüht werden oder sowas, da sagen uns die Leute immer, ja, geht doch mal das machen. Aber da ist es tatsächlich so, wenn das Menschen machen, und jede einzelne Person von den Leuten, die da so einen Protest gemacht hat, können die auch belangt werden dafür, auch ne, zivilrechtlich. Und das sind dann Schaden von, weiß ich nicht, vielleicht 1 Million oder whatever, kommt ein bisschen drauf an. Und da ist das Leben für diese Leute dann in dem Sinne auch erstmal fertig. Ne? Da lebst du den Rest deines Lebens unter der Pfändungsgrenze. Das ist uns aber schon bewusst. Ne? Also da möchte ich einfach dagegen halten. Wir wissen schon, dass das, was wir machen, kein Spaß ist, es ist kein Hobby, es ist keine Freizeitbeschäftigung, aber wir tun es halt dennoch aus dieser tiefen Überzeugung heraus, dass irgendjemand halt irgendwas machen muss und es ist auch eher ein Versuch, irgendwas anzustoßen. Weil unser Gedanke ist eher, ne, wenn wir diesen September, und wir werden diesen September wieder nach Berlin kommen, und wir werden mehr Leute sein als jetzt im April und Mai, und wir werden mal sehen, was passiert. Aber es wird auf jeden Fall größer werden als bisher, und wir werden versuchen, damit irgendwie ein Zeichen zu setzen, damit aber vor allem auch was anzustoßen, weil wir eben doch überzeugt sind, dass wenn ausreichend Menschen wirklich erfahren, wie schlimm die Situation ist, und das eben weiter so im Status quo mit auch all den Dingen, die du jetzt vorhin beschrieben hast, dass das uns wirklich in die Katastrophe reinführt, dann sehen wir da zumindest eine gewisse Chance auf Veränderungen, auch auf nachhaltige Veränderungen, gerade des politischen Systems eben durch so einen Gesellschaftsrat. Aber schon, wie gesagt, eben alles auf dem Boden der Verfassung, alles im Rahmen der Demokratie, alles nicht so, wie sagen, nicht, wir müssen irgendwas neu erstellen oder neu erzeugen oder sowas, sondern wir haben eigentlich alles da, es funktioniert nur nicht so, wie es sollte, und wir erhoffen uns eben dann durch den Gesellschaftsrat eine Verbesserung. Genau.
Ja, und das, genau das will ich bestreiten.
Aber ja, was, den ja. Versuch, oder dass es klappen kann?
Also erstens, was ich nicht bestreiten will, ja, das ist, weil du das mehrfach betonst, das glaube ich euch schon, dass ihr das ernst meint und dass ihr risikoreich oder risikofreudig seid und dass euch irgendwie bewusst ist, was ihr da eigentlich eingeht, wenn ihr euch so mit dem Staat und seinen Gesetzen anlegt. Ein bisschen lustig finde ich. Ich bin zum ersten Mal in der Situation, dass als Kommunist passiert das nicht so oft, dass jemand immerzu wieder betont, dass er auf dem Boden des Grundgesetzes steht und nichts anders machen will. Aber sei es drum. Was ich daran falsch finde, das ist genau der Satz, dein letzter Satz, der gelautet hat, im Prinzip haben wir doch alles, man muss es nur richtig anwenden. du bist der Meinung oder du vertrittst die Position, dass die Demokratie, wie sie geht und steht, vielleicht noch ergänzt diesen Gesellschaftsrat, eigentlich für alles Mögliche zu haben wäre, eigentlich mindestens mal dafür da wäre, die dringenden Anliegen der Bürger hier, vielleicht auch der Menschen woanders, zur Leitlinie staatlichen Handelns zu machen. Und genau das will ich bestreiten. Und genau das bestreite ich. Und zwar mit Blick darauf, nochmal, will da auch mal ein bisschen hartnäckig bleiben, mit Blick darauf, dass diese Demokratie für die, die in ihr und mit ihr und durch sie regieren, schon längst wunderbar funktioniert. Für die ist es nicht ein Mittel für alles Mögliche, sondern für die ist es ein Mittel ihres Handelns. Und das hat vollumfänglich und kompromisslos im Wohl des nationalen Kapitalstandorts die Agenda. Es ist keine Frage des mangelnden Einflusses auf die Politik, sondern es ist eine Frage dessen, was ist der Zweck und warum ist das der Zweck oder sind das die Zwecke der Politik? Besteht die Partout drauf, dass jedes Stück Klimaschutz sich kapitalistisch rechnen muss? Ist das eine Marotte? Kommt das vielleicht bloß daher, dass sie bestochen worden sind? Kommt das vielleicht bloß daher, dass sie Einflüsterer, so lobbymäßigen Einflüsterern zum Opfer gefallen sind und vergessen haben, stattdessen die IPCC-Berichte zu lesen? Das will ich ausschließen und bestreiten, diese Option. Dass wenn man jetzt bei dem Beispiel ist, dass die Politik sagt und darauf besteht, Energie, Klimawende, ja, es muss sich kapitalistisch lohnen. Das liegt daran, dass die Nation als Ganze, auch die Politik in ihrer Macht und Herrlichkeit, aber übrigens jeder Deutsche auch, jeder Normale, davon lebt, allen Ernstes davon lebt und abhängt, dass die Nation kapitalistisch erfolgreich ist und das heißt erstens immerzu wächst und das heißt zweitens sich für und in diesem Wachstum gegen andere Nationen durchsetzt. So und nur so existiert das gesellschaftliche materielle Leben im Kapitalismus. Und das kann man nicht, und dem könnte man nachgehen, oder dem wäre eigentlich nachzugehen, wie genau funktioniert das? Welche Abhängigkeiten bestehen da eigentlich? Von wem, für wen und so weiter? Das lässt sich weder wegerpressen, und du sagst ja, ihr wollt niemanden erpressen, das lässt sich auch nicht weginformieren. Und das lässt sich auch nicht wegberatschlagen mit einem Gesellschaftsrat.
Tim, vielleicht kann ich da direkt, ich glaube, das geht in die gleiche Richtung, weil ich meine, was du sollst auch gleich darauf reagieren, aber vielleicht kann ich da eine Frage unterbringen, die in dem Chat kam, die, glaube ich, auch so ein bisschen auf diesen Punkt hinausgeht. Usama macht ja jetzt gerade stark, dass die Zwecke, die sich der Staat so setzt und verfolgt, eben nicht diejenigen, die Zwecke sind, die ihr in euren Forderungen und auch in euren Aktionen scheinbar diesem Staat zu unterstellen tut. Ja. Und da gibt es hier eine Frage, die ich dann auch vor dem Hintergrund interessant finde, die du vielleicht dann einfach auch mit einbauen kannst in deine Antwort. Das ist von Klaus Schikora, der fragt, die herrschende Klima- und Energiepolitik bezeichnest du als Bruch von Verfassung und Gesetzen. Wie stehst du denn dazu, dass der aktuelle Stand von Zerstörung und Ausbeutung genau auf Basis der bestehenden Verfassung und Gesetze erreicht worden ist. Vielleicht eine andere Frage, die von Nightmare Reality kam, Standardfrage, die kennst du bestimmt. Wie kam es denn zu diesem menschgemachten Klimawandel, gegen den ihr so aktiv seid? Welche Gründe machst du dir denn dafür dann aus, wenn ihr da diese Zwecke unterstellt, dem Staat, die er eigentlich mit euch zu teilen hat?
Ja. Also, ich glaube, das Spannende ist ja eigentlich, ich denke mal, wo ein bisschen, wo man den Fokus legt, ne? So jetzt in der Problemanalyse oder in der Frage, wie man das Ganze vielleicht irgendwie, wie man zu einer Lösung kommt. Klar kann man das nicht völlig befreit voneinander machen, weil wenn man irgendwie das Problem nicht erkennt, kann man das Problem auch nicht lösen. Nichtsdestotrotz sind wir halt bei der letzten Generation doch sehr überzeugt davon und beharren auch darauf, dass es eben durchaus im Rahmen der bestehenden Gesetze, der bestehenden Verfassungen, der bestehenden des bestehenden Systems möglich sein sollte, bessere Politik zu machen in die Richtung oder zumindest eine Art Aufbruch zu wagen in Richtung von sozialerer Politik, gerechterer Politik, aber auch einfach einer Politik, die eben nicht unsere Lebensgrundlagen zerstört. Und ich glaube, da sehe ich dann persönlich auch vielleicht eine historische Einzigartigkeit von mir aus, weil wenn wir jetzt nochmal 20, 30 Jahre lang so weitermachen, mit irgendwelchen Träumen von Energieautonomie und grünes Wachstum, dies, das und alle wachsen weiter und emittieren weiter und so, dann wird das hier alles früher oder später zusammenbrechen. Ne? Und zwar nicht nur für die Leute im globalen Süden, nicht nur für die Leute, die irgendwie am Ende der Verteilung sind, oder auch die 90%, sondern tatsächlich für alle Menschen oder zumindest alle Menschen, die sich keinen Luxusbunker irgendwo in Neuseeland leisten können. Und das ist ein Punkt, wo ich persönlich zumindest eine gewisse historische Einzigartigkeit sehe, weil es aktuell halt wirklich im Interesse der meisten Leute in Deutschland ist, etwas dagegen zu unternehmen und eben auch die Politik als solche, den Verfassungsbruch als solchen zu ändern. Weil wir halt in dem Kontext wirklich zu einem gewissen Grad alle im selben Boot sitzen. Das ist aber auch nur eine Herangehensweise. Und was wir heute bereits sehen, ist, dass es sehr viele Menschen auch gibt in Deutschland, Akteure in der Politik, große Parteien, sei es die FDP oder die CDU oder auch die AfD, die alle mehr oder minder explizit oder weniger explizit sagen, so Leute, Klimawandel, ist schade, aber wir werden dagegen nichts machen. Das ist ja eigentlich die Haltung von der rechten Seite des Parteiensprechtums, von der AfD sowieso, aber eigentlich auch von FDP und CDU, die eigentlich sagen so, ja, Klimawandel, da machen wir, ne, lasst uns mal was machen irgendwann, wenn das dann so geht, dass wir immer noch mit einem Privatjet nach Sylt fliegen können und solche Dinge. Im Sinne, wo der aktuelle Lebensstandard absolut unverhandelbar ist und eher gesagt wird, gut, wenn das Weiterleben so im Status quo dazu führt, dass die Welt untergeht, dann ist es halt so, aber ich werde mich sicher nicht persönlich ändern. Und ich glaube, was wir machen als letzte Generation ist, wir versuchen da zumindest eine Art Gegenpol zu schaffen von Leuten, die eben sagen, hey, wir sehen das Ganze etwas anders. Für uns ist nicht unser aktueller Lebensstandard oder unsere aktuelle Lebenssituation unverhandelbar, sondern für uns ist es eher unverhandelbar, dass wir durch unsere Lebensweise die Lebensgrundlagen aller Menschen zerstören, alle, die jetzt auf diesem Planeten leben und alle, die noch zukünftig auf diesem Planeten leben werden. Und das ist dann doch, glaube ich, historisch gesehen eine einzigartigere Situation, wo man Menschen auch nochmal sehr viel besser erreichen, sehr viel besser informieren und sehr viel besser überzeugen kann, als das vielleicht in den letzten 100 Jahren der Fall war. Aber wie gesagt, es ist halt alles nicht so einfach und es ist auch nur ein Versuch.
Ja. Ich boxe nochmal direkt rein, sorry. Ich muss nochmal direkt reinboxen, weil die eine Frage, die ich gestellt habe, die wurde nicht beantwortet, okay, ja, deswegen will ich nochmal nachfragen. Ja. Wie erklärst du dir denn, oder wie erklärt sich meinetwegen auch gerne die letzte Generation, in dessen Namen du ja jetzt auch sprichst, dass diese Not, die du ja so auch treffend, also die Fakten will ja wirklich hier niemand bestreiten, treffend darstellst, von dem Staat bisher eben so noch nicht gesehen wird oder so behandelt wird, wie ihr sie eigentlich behandlungswürdig erachtet und beurteilt. Woher kommt dieser sogenannte menschengemachte Klimawandel?
Also woher kommt das Problem oder woher kommt die Untätigkeit im Problem oder vielleicht sogar beides
gekoppelt dann? Ja, du hast es ja selber gesagt, das geht ja zurück bis in die 60er Jahre oder wann hast du gesagt, ne? 50er Jahre, dass da bekannt ist. Ja. Wie kommt das denn? Also das ist ja auch die Ursprungsfrage. Warum ist es denn eigentlich so, dass die so quote-unquote untätig sind, wie ihr das sagt?
Ich würde ganz klar sagen, einfach weil es bisher immer politisch angenehmer und genehmer war, halt nichts zu tun und halt weiter fossile Energie zu fördern, durch dann vielleicht auch fossile Unternehmen unterstützt zu werden, dafür Arbeitsplätze zu sorgen und irgendwelche neuen Absatzmärkte zu erschließen und so weiter und so fort. Also das ist in den 60er Jahren und das zieht sich bis heute durch, ne? Durch die Bank. Ich selber habe tatsächlich auch mal, bevor ich angefangen habe, mich auf Straßen zu kleben, ein, zwei Jahre im politischen Berlin gearbeitet. Ich habe dann im Startup gearbeitet, was Wahlkämpfe betreut hat. Ich habe da auch in dem Kontext die Klimawahl 2021 mitbekommen, saß da mit vielen dieser Menschen, die dort auch daran arbeiten, in Wahlkämpfen, so in irgendwelchen Zoom-Meetings und so weiter und so fort. Und es ist alles, glaube ich, und das würde ich sagen, es ist alles oft sehr simpler, als man das vielleicht meinen würde. Denn die Menschen, die daran arbeiten, die haben halt auch ihre Zwänge, die müssen irgendwelche Wahlkämpfe gewinnen, die verdienen einfach ihr Geld, die machen ihren Job. Und das System, in dem wir leben, hat nun mal gewisse Zwänge und gewisse Akteure haben so gesonderten Einfluss auf die Politik. Gewissen Meinungen wird eher Gehör geschenkt. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern da gibt es etwas, das nennt man Responsivitätsforschung. Das empfehle ich allen Menschen, sich das mal anzusehen. Responsivitätsforschung in Deutschland, die sich eben anschauen, hey, wie sehr korreliert eigentlich wirklich die Meinung der Bevölkerung mit den tatsächlichen Maßnahmen, die dann getroffen werden, tatsächlichen politischen Maßnahmen. Und da sieht man sowohl in den USA als auch in Deutschland, dass ja, wenn du zu den reichsten 10% gehörst, dann wird politisch das umgesetzt, was du magst. Wenn du zum Medianbürger gehörst, also ne, genau der in der Mitte, dann hat das keinerlei Einfluss. Also ob du irgendeine Maßnahme zu 100% geil findest oder überhaupt nicht, dann das hat eigentlich keinen wirklichen Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung. Und wenn du zu den ärmsten 10% gehörst, dann ist diese Verbindung sogar, also die Korrelation sogar umgekehrt. Das heißt, je besser die ärmsten 10% eine gewisse politische Entscheidung finden, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie wirklich umgesetzt wird. Keine Verschwörungstheorien, Responsivitätsforschung, kann man googeln, schaut es euch an. Und das erklärt dann das Ganze aber, ne, und ich finde aber immer wichtig zu sagen, es ist dann nicht irgendeine große Verschwörung, sondern es sind einfach die Zwänge im System. Du hast gewisse Parteien, die halt von gewissen Firmen oder auch Lobbys gerne dann gepampert werden. Du hast gewisse andere Interessen. Du hast, weiß ich nicht, wenn der Finanzminister nochmal eine Standleitung zum Porsche-Chef hat, dann hat das natürlich einen gewissen Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung. Wir sagen aber ganz klar, wir sagen deswegen nicht der Demokratie ade oder sowas, sondern wir sagen ganz explizit, wir wollen die Demokratie, wir brauchen die Demokratie, wir wollen die Verfassung, das Parlament, die Bundesregierung, wir wollen die Gewaltenteilung, nur wir wollen das Ganze halt ergänzt sehen durch einen Gesellschaftsrat, der eben für dann mehr Demokratie sorgt. Es kann sehr gut sein, dass dann viele bestehende Probleme weiterhin da sind, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir an den Punkt kommen, wir durchaus die Chance haben werden, auch was zu verändern. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt wieder nicht
erwischt. Nein, das ist gut. Ich glaube, du hast jetzt auf jeden Fall erwischt, was die Frage befragen wollte. Ja.
Ussi. Also gut, ich will zwei Sachen sagen. Dass ich mich einfach wiederhole, das ist halt heute Abend so. Das eine ist, du hast zwischendurch gesagt, seit ewigen Zeiten oder ewige Zeiten lang hat die Politik erstmal nichts gemacht, als es noch nicht so schlimm war und war untätig und hat da auf diesen fossilen Energien, hat sich auf den quasi ausgeruht oder sowas. Nein, dass die Bundesrepublik wie eigentlich alle anderen großen kapitalistischen Nationen zu einem ganz, ganz großen Teil auch mit diesen fossilen Energien bis heute wirtschaften. Das ist kein Ausdruck und es ist keine Konsequenz von Untätigkeit, sondern die haben die kapitalistischen Staaten, die so wirtschaften fossil, also auf Basis fossiler Energienutzung. Und allen voran die oberkapitalistische Macht oder kapitalistische Obermacht Amerika. Die haben überhaupt sehr viel Anstrengung, sehr viel Macht, sehr viel Gewalt übrigens auch, dafür aufgewendet, sich diese Energien zu erschließen und die ganze Welt und die ganze Welt danach abzugrasen und einzuteilen in, das sind Lieferländer, das sind Transitländer, was weiß ich. Da zu sagen, ach, dass sie erstmal jahrzehntelang nichts gemacht haben, dass untätig waren in Sachen weg von fossilen Energien, das ist wirklich fahrlässig, sich also so darüber nachzudenken, weil das Gegenteil stattgefunden hat. Die waren nicht untätig, sondern sie waren tätig. Und wenn du schon immer sagst, es ist doch seit den 70ern, Club of Rome und weiß der Geier was. Und dann kam irgendwann die Klimaforschung dazu. Ist bekannt, was die Auswirkungen sein könnten oder sein werden oder sind. Und die Politik lässt sich von der Priorität fossiler Energien nicht abbringen. Dann muss die dafür einen Grund haben. Worin besteht denn der eigentlich? Das ist was anderes als die Vermutung, die hat einfach nicht auf die Klimaforschung gehört. Das ist das eine. Warte mal, lass mich noch das was anderes sagen. Das ist ein anderer Punkt, der ist vielleicht heute Abend noch nicht so, oder nur sehr, von mir eigentlich nur sehr so abstrakt erwähnt worden. Die vielen Menschen in der Bundesrepublik, die nicht sehr viel davon haben, dass diese Nation die viertgrößte Ökonomie der Welt ist und ökonomisch vor Kraft kaum laufen kann, die ihre Abschlagszahlungen nicht zahlen können oder zahlen können, nur mit Schwierigkeiten, die ihr Leben lang eigentlich sich in lauter Geldnöten einteilen müssen und so weiter, die im Übrigen auch die Ersten sind, die von den Folgen des Ruins der Lebensgrundlagen betroffen sind. Da fragt ihr euch sehr schnell, und ich finde vorschnell, wie kann man denen nahebringen, wie sehr uns der Mist schon bis zu den Ohren, bis zu den Oberkante der Ohren steht. Und darin steckt, das unterstelle ich dir jetzt einfach, ich mache diese Schlussfolgerung, darin steckt der Gedanke, die sind eigentlich nur deswegen so noch nicht genug auf eurer Seite, weil sie nicht genug Bescheid wissen. Und jetzt will ich noch nicht mal den Umstand leugnen. Und wenn du das weißt, wenn du Statistiken hast, dann ich glaube jeder Statistik, die du mir heute präsentierst, dass die Sache verharmlosen, dass ihnen nicht bewusst ist, wie schlimm es schon steht. Aber der Grund für beides ist nicht einfach ideeller Art, also ist nicht einfach eine Frage des Wissens, was sie haben, oder des Wissensdursts, der ihnen abgeht, sondern auch und gerade für diejenigen, die zu dem Reichtum, zu dem kapitalistischen Reichtum dieser Nation, der Jahr um Jahr wächst. Und wenn er mal ein Jahr lang nicht wächst oder ein Quartal lang, dann wird die ökonomische Katastrophe ausgerufen, und sie ist es auch in diesem System. Die mit diesem Reichtum im Prinzip bloß zu tun haben, dass sie ihn schaffen und mit dem bisschen Lohn abgespeist werden, das gerade dafür reicht, sich immer wieder neu in die Lage zu versetzen, als Dienstkraft von irgendwelchen Unternehmern anzutreten. Dass auch und gerade diejenigen allen Ernstes vom kapitalistischen Erfolg darin, in ihrer Armut, in ihrer ganzen existenziellen Armut, aber eben auch armen Existenz davon abhängen, dass der Laden kapitalistisch läuft. Die Gegnerschaft, die ihr von denen kriegt, von Leuten, wo man eigentlich denkt, Mensch, was habt denn ihr davon? Ihr habt keinen Porsche und dieses Sylt und so weiter, das kennt ihr auch nur vom Autoaufkleber im Stau an der Autobahn, wenn irgend so ein Fuzzi vor euch steht. Ja, das mag sein, nur die sind in ihrem Lebensunterhalt davon abhängig, dass sie irgendjemand, in aller Regel irgendein kapitalistischer Unternehmer, bezahlt. Das macht der nur, das kann der nur und das will der auch nur. Wenn sich die Bezahlung so einer Dienstkraft für ihn kapitalistisch lohnt, also wenn es das Mittel ist, sein Unternehmensreichtum zu mehren, das wiederum ist nicht einfach irgendwie zu haben, sondern, jetzt kommt die Leier schon wieder, das ist eine Frage der Konkurrenz, in der dieser Unternehmer, wie jeder Unternehmer steht und als zusammen mit allen anderen Klassenbrüdern der Nation im Verhältnis zum Rest, also gegen den Rest der Welt. Insofern ist ein Umbau, der also unter den Bedingungen kapitalistischen Wirtschaftens, ein Umbau der Wirtschaft rücksichtslos gegen die kapitalistischen Rechnungen, noch nicht mal im Interesse derer, die nichts von dem Reichtum haben, dass die so, womöglich sind sogar die vehementesten, ich weiß es nicht, aber jedenfalls, dass die so vehement gegen euch sind, dass es inzwischen in dieser Republik als Schimpfwort kursiert, wohlstandsverwahrloste Bürgerkinder, ja, über euch. Wo man sich jedes einzelne Wort und jeden einzelnen Wortteil mal auf der Zunge zergehen lassen soll. Aber bitteschön. Dass die so vehement sich von euch gestört fühlen. Umgekehrt, dass ihr merkt, ihr könnt den Staat gar nicht stören. Sag mal, ihr könnt den Verkehrsminister gar nicht zu einer anderen Verkehrspolitik ermuntern, wenn ihr nicht den Verkehr stört, in dem dann aber gar nicht der Verkehrsminister rumsteht, sondern Hinz und Kunz und Kreti und Pleti. Also ihr müsst die in ihrem Alltag stören, wenn ihr auf den Staat, auf den ihr es eigentlich abgesehen habt, irgendwie einwirken wollt. Daran könnt ihr und daran müsstet ihr eigentlich bemerken, wie sehr ihr es nicht einfach mit einer Politik, die ein bisschen mutlos und verdrossen ist, zu tun habt auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit ein paar Reichmannssäcken, die sich ungebührlicherweise zu viel Einfluss auf die Politik herausnehmen und auf die zu viel Rücksicht genommen wird, sondern dass ihr es allen Ernstes mit einem ökonomischen System, wenn ihr das mal nicht, das kann ja jeder immer sagen, System und weiß der Geier
was. System change, not climate change. Oder
das
was,
sagt ja auch Fridays for Future. Also.
Dass ihr es mit einem System zu tun habt, also tatsächlich mit einer Abhängigkeit aller, noch der elementarsten Lebensinteressen davon, dass kapitalistisch alles funktioniert und was daran alles hängt, bis hin zur Börse und zu sonst irgendwas.
Ich glaube, also sehe ich, glaube ich, einiges gar nicht so anders, ich persönlich zumindest, auch den ersten Punkt, den Kritikpunkt, ne, den du meintest, von wegen, ich spreche davon, es wurde nichts gemacht, stimme ich dir absolut zu, du hast eigentlich recht, das ist, ne, so ein bisschen eine Frage, wie man es ausdrückt, aber ja, es wurde viel gemacht von gewissen Leuten, nur leider in die falsche Richtung, nämlich verschleiert, verzögert, verhindert, rausgeredet, und das passiert ja bis heute. Ne? Also wir haben diese Akteure bis heute, und diese Leute tragen in meinen Augen auch eine höhere Verantwortung für diese Katastrophe, als es andere tun. Also da stimme ich dir absolut zu.
Nee, da stimmst du mir nicht zu, Entschuldigung.
Okay,
wenn du was verschleierst, dann verschleierst du doch etwas. Sag doch mal oder denk doch mal in die Richtung, wenn du schon meinst, die reden was schön, was reden sie eigentlich schön? Wenn du sagst, sie verzögern, dann redest du ja doch wieder erstmal, das ist nun mal die Bedeutung dieses Wortes, sie verhindern den guten Zweck Klimaschutz. Aber warum eigentlich und wofür? Was ist denn ihr Zweck?
Ja, weil sie persönlich davon profitieren. Also, aber ganz persönlich, ne? Nicht würde ich dann sagen. Und das gilt dann sowohl auf individueller Ebene als auch wirklich im höchsten politischen Bereich, wenn es irgendwie darum geht, gewisse Sachen umzusetzen oder dann eben nicht umzusetzen, wo wir dann eben wieder bei dieser politischen wie kostspielig ist etwas, ist es politisch opportun, jetzt aus der Atomenergie auszusteigen und stattdessen wieder in die Kohle einzusteigen, oder ist es politisch opportun, die Solarbranche zu zerschlagen oder nicht, ne? Solche Sachen. Und da spielen ja aber immer so viele verschiedene Zwänge mit rein. Aber ja, ich glaube, das sind dann im Zweifelsfall, werden da Entscheidungen getroffen, relativ skrupellos, die aber prinzipiell halt aus Eigeninteresse befeuert sind. Oder zumindest Leute, die sich halt keine Gedanken darüber machen, was das denn eigentlich für Konsequenzen hat, wenn wir hier noch 50 Jahre lang weiter, keine Ahnung, ne, so leben, wie wir es halt tun.
Würdest du denn zustimmen, würdest du dieser letzten These von Osama denn zustimmen, dass es ein systemisches Problem ist und man sich deswegen das System anzuschauen hat? Oder ist das eigentlich etwas, was du oder ihr, also ich frage jetzt ganz offen, ja, das ist keine Provokation, sondern ist es was ihr eigentlich gar nicht so seht und nicht und ablehnt? Weil so wie du jetzt sprichst, also um das mal zu spiegeln, so wie du jetzt sprichst, ist da kein Fehler im System, beziehungsweise da ist nicht eine Logik im System hinter, die dieses Outcome erzeugt, sondern da sitzen halt ein paar, ja, böse, schlechte, wie auch immer, feindliche Akteure und die haben ihre eigenen Interessen und drücken die dann durch, haben mehr Einfluss, haben mehr Geld und damit wäre es dann eigentlich auch erledigt. Und dann macht ja auch deine Logik Sinn, dass du sagst, na gut, wenn wir dann den Einfluss von unten stärken, mehr Leute überzeugen, den Betrieb stören, die Kosten von unten quasi erhöhen, dann wird es dann irgendwann für die auch sinnvoller und kostensparender fast. Mhm. Profitabler, könnte man sagen, sich auf euren Kurs einzuschwenken. Siehst du das so?
Also, naja, ich habe auch Ökonomie studiert, aber ich war immer schon so ein bisschen ein Feind von diesem System dies, System das, ne? Aber was man natürlich nicht verleugnen kann, ist, dass wir aktuell in einer Situation sind, historisch gewachsen aus den letzten 500 Jahren, die absolut prekär ist, wo wir kurz davor stehen, die Lebensgrundlagen aller Menschen auf diesem Planeten zu zerstören. Und wir sind aktuell immer noch auf dem besten Weg, das weiterzumachen und werden auch weiterhin, keine Ahnung, haben Menschen Verantwortungspositionen, die davon profitieren, von weiter so, die nichts daran ändern wollen oder nicht wirklich die Bereitschaft haben, was zu tun. Ich würde auch sagen, diese Leute sind nicht zufällig in diesen Positionen, weil ne, die Welt ist halt nun mal so, wie sie ist und das kommt ja alles irgendwo her. Ob man dann jetzt aber sagen muss, ne, so das ist das System und wenn wir das System irgendwie wegkriegen, nachher wird alles besser, das ist was ich persönlich nicht glaube, beziehungsweise ist es auch nicht die Herangehensweise von der letzten Generation, weil wir ganz explizit sagen, wir haben ein sehr praktisches Problem, nämlich zu viel CO2 in unserer Atmosphäre und wir sehen, dass die Politikerinnen dieser Welt, aber auch die Firmen dieser Welt offensichtlich nicht dazu bereit sind, etwas dagegen zu unternehmen. Deswegen ist es unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, eigentlich alles zu tun, was wir friedfertig können, um etwas daran zu ändern, um Bewegung in die Sache reinzubringen. Wo wir dann in 100 Jahren landen oder auch nicht landen und wie wir das Ganze dann nennen oder nicht nennen, wenn wir hier einen Gesellschaftsrat haben oder auch nicht haben, ne, was auch immer, ist mir persönlich gar nicht so wichtig. Ne? Für uns ist einfach wichtig, wenn es so weitergeht wie bisher, dann wird es nicht mehr lange so weitergehen. Ne? Es schafft sich alles selbst ab und wir kommen in eine Situation, wo wir keine 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten mehr ernähren können. Genau. Ich tanze wieder um die Frage rum, ich weiß
es. Ussi.
Ich habe
reingehakt, genau. Bring noch mal deinen Punkt.
Ich wollte zum Anfang von dem, was du gesagt hast, mal ganz ausdrücklich widersprechen. Nochmal. Mhm. Wenn, sagen wir mal, ein Lindner mit seiner, der ja offensichtlich nicht nur Porsche fährt, sondern auch eine Standleitung zu Porsche hat, diese hat diese Standleitung. Und wenn er über die telefoniert, dann mag es sogar sein, dass er sich neben seinem Ministergehalt noch irgendwie so ein anderes Lachsbrötchen dazu verdient. Das ist aber Peanuts und das ist vergleichsweise wirklich lächerlich gegenüber dem. Und jetzt kommt das, was ich sagen will, dass er damit seiner nationalen Verantwortung als Finanzminister gerecht wird. Denn als Finanzminister dieser Nation, der überhaupt das, was er ist, darin ist, dass er über einen riesigen Haushalt verfügt, über einen der größten Staatshaushalte der Welt, 400 oder ich weiß nicht wie viel Milliarden Dollar schwer jedes Jahr, noch abzüglich gewisser dreistelliger Sondervermögen, der also als Finanzminister überhaupt die Rolle spielt, die versammelte Finanzmacht dieses Staats zu verwalten und zu pflegen. Für alles, was der sich vornimmt, von einer neuen Kriegsbereitschaft, die man sich 100 Milliarden Euro kosten lässt, über ein Gesundheitswesen, ein Sozialwesen und sonst was. Und dann eben auch so ein Wirtschaftsumbau. Der hat die Aufgabe, die Quellen dieser Finanzmacht zu pflegen. Und die Quellen dieser Finanzmacht, mit der er das Leben in dieser Republik praktisch regiert, die Quellen dieser Finanzmacht sind nicht irgendwo und irgendwas, sondern das sind die kapitalistischen Erfolge der Kapitalisten, also die Konkurrenzerfolge der kapitalistischen Unternehmen dieser Republik. Und deswegen handelt er nicht gegen seine übergeordnete Verantwortung, sondern er wird ihr gerecht, wenn er sich auch bei Porsche danach erkundigt, was dieses große, vorzeigemäßige und für den Standort und damit für den Reichtum der Nation und damit für die Finanzmacht des Staates total wichtige Unternehmen braucht, um erfolgreich gegen seinesgleichen zu konkurrieren. Da bist du in einer anderen Welt, wenn du so darüber nachdenkst, theoretisch zumindest bist du erstmal in einer anderen Welt, die gibt's ja auch, diese Lobbyforschung, der nachgehst und fragst, welcher Politiker hat sich mal von welchem Unternehmen auf welcher Insel was für ein Sektfrühstück spendieren lassen. Das findet alles dann überhaupt deswegen statt, weil was ganz anderes eben in dem Sinne Systematisches stattfindet. Und in dem Sinne will ich auch nicht einfach, ich habe es ja schon gesagt, dieses Wort System, ach, mit dem kann man alles zukleistern. Man kann das so abstrakt auffassen, dass man sich dann fragt, ob ich da jetzt System dazu sage oder nicht. Ich wollte das mit einem Inhalt gefüllt haben. Der Inhalt hieß, ich wiederhole es jetzt nochmal und dann bin ich wieder still. diese Nation wirtschaftet kapitalistisch. Der Reichtum dieser Nation ist der von Unternehmen per Konkurrenz auf Basis, jetzt sage ich das einfach so frech, der Ausbeutung ihrer Arbeitskräfte angehäufte und immerzu zum Wachsen neu investierte Unternehmensreichtum. Von dem, für den spannen die Unternehmen das Volk ein, nur von den Diensten an diesen Erfolgen kapitalistischer Unternehmen lebt dann auch das Volk in seiner Mehrheit der 80 Millionen oder 82 oder wie viel es sind. Und nur diese kapitalistischen Konkurrenzerfolge, das Wachstum kapitalistischer Gewinne stiftet die Einkommen, an denen der Staat sich dann per Steuern bedient, seinen Haushalt füllt, und das verschafft ihm darüber hinaus nur das, aber das dann im deutschen Fall ganz gewaltig, verschafft ihm die Freiheit zu Verschuldungen gigantischen Ausmaßes, mit der er seine ganzen riesigen, sehr weitgehenden und sehr gegensätzlichen, auf die ganze Welt und auf die Konkurrenz mit dem Rest der Welt gerichteten staatlichen Programme finanziert. Und es ist überhaupt, man muss dran denken, wenn man sagt, ach, der Staat, der ist doch so reich, der könnte doch so viel, warum macht der nicht einfach mal dies, mal das, der könnte doch statt dem, dass er das macht, auch das andere machen. Nein, ich will nicht dessen Macht und Freiheit bestreiten. Ich will nur sagen, diese Macht und die Freiheit, die er hat, ökonomisch, die hat einen Inhalt, und einen, deswegen ist sie dem Zweck einen Inhalt und eine Grundlage und eine Quelle, und deswegen ist die Freiheit ihrem, so rum, der Pflege dieser Quelle gewidmet und, wenn man so will, verpflichtet. Und das ist die einzige Verpflichtung, wenn man so reden will, die einzige Verantwortung, die ein kapitalistischer oder ein bürgerlicher Staat, also der Standortverwalter eines kapitalistischen Standorts hat. Basta.
Ich sehe, was du meinst. Ich glaube und befürchte, das wäre wahrscheinlich genauso, wie Christian Lindner höchstpersönlich argumentieren würde. So im Sinne von so die Profitmaximierung und die Devise zur Gewinnmaximierung, dass das so das Nonplusultra ist. Wo ich aber widersprechen würde, ist halt, das ist die Profitmaximierung, das steht nicht in der Verfassung, also nicht im Grundgesetz. Da steht nicht drin, der Staat oder Christian Lindner muss immer dafür sorgen, dass Porsche immer mehr Geld verdient und so weiter und so fort, sondern da steht eher sowas drin wie, ne, die Würde des Menschen ist unantastbar und die Lebensgrundlagen müssen erhalten werden, was tatsächlich im Artikel 20a des Grundgesetzes steht. Wenn sich jetzt Christian Lindner also in eine Talkshow setzt oder irgendein Interview gibt in Öffentlich-Rechtlichen, wo er dann behauptet, ohne rot zu werden, der Bau neuer Autobahnen ist gut fürs Klima. Er nennt das dann einfach Klimaautobahn. Und das macht Christian Lindner. Er stellt sich dahin, unwidersprochen, ich weiß nicht, die Leute, die ihn da interviewen, scheint das nicht zu interessieren, dass es nicht der Fall ist. Und er macht das dann, um den Profit seiner, weiß ich nicht, irgendwelche Autobahnunternehmen oder Autobauer in Deutschland zu maximieren, dann ist das nicht das, was ihm, weiß ich nicht, von der Verfassung vorgegeben ist, weil das sorgt das dann vielleicht dafür, dass wir hier noch 10, 20, 30 Jahre schöne Gewinne von irgendwelchen Konzernen haben, aber in spätestens 50 Jahren führt das dafür, dass uns hier die Lebensgrundlagen auseinanderbrechen mit katastrophalen Folgen, auch für die Menschen hier in Deutschland und auch für die Leute, die gerade noch von den bestehenden Verhältnissen vielleicht profitieren, die vielleicht nicht zu den Ärmeren der ärmeren Bevölkerung gehört oder gar zu den reichsten 10% selbst in Deutschland. Auch für diese Leute ist das dann, wird das dann katastrophal werden. Deswegen würde ich insofern widersprechen, es wäre eigentlich auch was anders ausgelegt. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich der Grund Dissens auch. Ich würde schon sagen, ne, Demokratie, Gewaltenteilung, die Verfassung als solche, das Grundgesetz in Deutschland ist in meinen Augen auf jeden Fall eine positive Errungenschaft, etwas, was erhalten bleiben sollte und auch etwas, was uns eigentlich die Möglichkeit gibt, Probleme zu lösen und eine bessere Politik zu machen. Gerade ist es aber nicht der Fall. Und da würde ich dir zustimmen. Gerade ist es nicht so. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie kommen wir vielleicht in eine Situation, in der wir das ändern können, wo wir natürlich sagen, unser Mittel der Wahl ist dieser zivile Ungehorsam, sind die Straßenblockaden. Und wenn wir jetzt mal zurückblicken, auch ins letzte Jahr, wir sind damit bisher gar nicht so unerfolgreich. Also das Ganze hat vor über einem Jahr mit vielleicht 30 Menschen angefangen, die sich mal irgendwo festgeklebt haben. Mittlerweile blockieren wir zeitgleich über 30 Kreuzungen. Und das ist auch ein gewisser Aufwand, der natürlich damit reingeht. Und wir machen auch noch tausende andere Dinge.
Aber sag mal, vielleicht auch noch eine Frage aus dem Chat, die ja dann auch an dich gehen würde. Weil das Beispiel gerade fiel. Handelt denn der Lindner im Sinne des Kapitals, wenn er Schuldenbremse, Verfall der Infrastruktur, Zinserhöhung der EZB in der Rezession fordert? Weil das sind ja dann selbst auch sehr prominente Wirtschaftsvertreter, Wirtschaftsweisen dann durchaus anders. Und die sind ja sehr bekannt dafür, eigentlich auch kapitalistisch unterwegs zu sein.
Ach, das sollen die unter sich ausmachen. Nein, es... du willst was sagen?
Ich will noch fragen, wie kommen wir denn hier raus? Ne? Also es ist das eine, wir können stundenlang darüber reden, wie die Situation ist und was das eigentliche Problem ist und wie man es beschreiben sollte. Aber
du bist lustig.
Ja.
Ich will mal zu diesem Lindner noch was sagen. Also erstens, sage ich wieder so einen Lehrsatz.
Am besten ins Mikro,
Ossi. Ja, am besten wieder, ins Mikro.
Das ist verrückt.
Der Charakter dieser Quelle der Finanzmacht des deutschen Staates, in Euro materialisierten Finanzmacht dieses Staates, der bringt es mit sich, dass die Pflege, das sich kümmern um diese Quelle, das immerzu neu zum Sprudeln bringen, dieser Quelle, selber eine total gegensätzliche und widersprüchliche Angelegenheit ist, weil deswegen, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, die gibt's nicht einfach so, sondern das sind die Finanzmacht beruht auf den Unternehmensgewinnen, die ihrerseits in Konkurrenz der Unternehmen gegeneinander in Deutschland und weltweit erworben werden. Und da ist es zum Beispiel so, dass man, dass sich einem Standortpfleger die Frage stellt, soll er lieber diese oder jene Branche fördern, diese oder jene Branche hops gehen lassen? Was weiß ich, diese Geschichten, von denen du vorhin geredet hast, mit diesen Knicks und Dellen und so weiter. Ja, das sind lauter widersprüchliche Kalkulationen einer nationalen Standortpolitik, die zum Beispiel in der Energiefrage sich da mit dem Widerspruch zu tun hat. Die einerseits soll die Energie und die Bereitstellung der Energietechnologien billig sein für die, die sie benutzen. Weil wenn die Energie in jedes Produkt eingeht, ist eine billige Energie ein entscheidender Standortvorteil, den die nationale Ökonomie gegenüber anderen nationalen Standorten hat. Zugleich sollen diejenigen, die diese Energien und Energietechnologien bereitstellen, die sollen ihrerseits darin einen möglichst reichlich sprudelnden Quell ihrer Gewinne haben. Da hast du schon mal einen unauflösbaren, also niemals abschließend zu bewältigenden Widerspruch zwischen dem kapitalistischen Gewinninteresse der nationalen Energiekonzerne und dem kapitalistischen Gewinninteresse der nationalen also energienutzenden Kapitale und so weiter. Und da wird sich mal so und mal so entschieden. Dann ist noch die Frage, gibt es vielleicht diese Technologie auf dem Weltmarkt jetzt schon billiger? Ja, dann ist es eine Option zu sagen, okay, man gibt die nationale Solarpanelbranche dran, wenn man es in China billiger haben kann, das verbilligt die Energie hier. Aber man gibt eben auch eine Branche dran und so weiter. Da haben sie viel zu tun, viel zu streiten. Und aber irgendwie finden sie eine Lösung, wenn und im Zweifelsfalle ist es dann doch, dass mal der den dickeren Umschlag rüberschiebt. Aber das sind Gegensätze, Unentscheidbarkeiten von mir aus. Also Gegensätze, prinzipielle Widersprüche, die kommen aus dem kapitalistischen Charakter der Ökonomie, die der Staat um seinetwillen und in Wahrnehmung seiner nationalen Verantwortung betreibt. Das ist, das mal dazu. Und warte noch ganz, oder nee, sag erst mal.
Nee, ich wollte eigentlich einfach meine Frage nochmal wiederholen, ne? So, weil was folgt halt daraus, oder für dich, für euch, weiß ja nicht. Also ich glaube, ich habe unseren Standpunkt ziemlich klar dargelegt, so was unserer Meinung nach das Problem ist und wie man versuchen könnte, zumindest irgendwie aus dieser Krise einigermaßen, sagen wir mal, rauszukommen. Da wäre dann wahrscheinlich an dem Punkt die Frage nach der Alternative, obwohl ich das immer sehr ungern nur mache, weil das immer auch ein Mittel ist, um, weiß ich nicht, Kritik auszublenden, was auch immer. Ich stelle die Frage an der Stelle aber dennoch, weil ich nicht, also weil wir von der letzten Generation auch nicht sagen, hey, das, was wir machen, ist so, ne, die eierlegende Wollmilchsau, es ist perfekt und es wird auf jeden Fall funktionieren, sondern es ist für uns, glaube ich, eher die beste aller schrecklichen Optionen oder die beste aller unwahrscheinlichen Lösungen. Ne?
So. Okay, mal noch einen Schritt zurück, ja. Weil du, was nicht persönlich gemeint war und ich dir auch nicht persönlich übel nehme, mich mit Christian Lindner in einen Topf gut. ist mir auch noch nicht passiert, aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Und das tut auf jeden Fall beim ersten Mal weh. Schau, es ist ein fundamentaler Unterschied, ob du mit der Unzufriedenheit, die du hast, oder ob ich mit der Unzufriedenheit, die ich habe, auf die Suche danach gehe, wo der Grund dafür liegt, dass es so ist, wie ich es nicht gut finde. Und dann ergibt das Studium der Dinge, dass das kein Zufall ist, sondern dass das am System am eingerichteten und mit staatlicher Gewalt aufrechterhaltenen System kapitalistischer Interessen liegt, in das jeder mit seinem Interesse, mit seinem Bedarf, und wie gesagt, bei vielen geht er nicht auf, es fällt immer zu Unzufriedenheit an, bei mir eben auch. Ob ich den Grund darin ausmache und sage, allen Ernstes, solange man mit seinem Interesse, welchem auch immer, nach einem auskömmlichen Leben, fasse ich mal so zusammen, im Kapitalismus beheimatet ist, hängt man ab vom Erfolg, vom nationalen Konkurrenzerfolg, in Sachen kapitalistischen Wachstums und in Sachen staatlicher Durchsetzung der national profitablen und national nützlichen Konkurrenzbedingungen gegen den Rest der Staatenwelt. Zwei Interessenssphären, also zwei Arten von Interessen, das ökonomische der Kapitalisten und dann, auf das sich das staatliche Interesse setzt, das denen die Bedingungen setzt und die fördern will, weil er als Staat davon lebt, er als Staat selber davon lebt und darauf seine Macht gründet. Und in dem Sinne hängt man und verweist einen jede Unzufriedenheit darauf, wie sehr man eben von an dem Erfolg von Interessen hängt, die einem zugleich nicht nur nicht nützen, sondern dafür sorgen, dass einem die Gründe für die Unzufriedenheit nie ausgehen. So aufs System zu kommen und so zu sagen, auf diese Weise zu sagen, das ist nicht einfach irgendwie mal eben politisch zu ändern. Das ist was ganz anderes, als wenn ein Finanzminister, um jetzt dein Beispiel aufzugreifen, sich in eine Talkshow hinsetzt und auf dieselben schädlichen Abhängigkeiten verweist, aber nicht, um sie zu kritisieren, sondern um zu sagen, dann darf man gegen die nicht handeln. Der verweist, ja, von mir aus, das ist ja keine große Erkenntnis, jedenfalls dieser Clipschüler ist gerade noch zu der fähig, dass alles am Erfolg, am Konkurrenzerfolg deutscher Unternehmer hängt. Das haut er einem permanent um die Ohren. Um alle, die nichts von diesem Erfolg haben, aber gleichwohl an ihm hängen und von ihm abhängen, darauf zu verpflichten, dass sie dann dafür sein müssen, erstens, dass die Unternehmen Erfolg haben und zweitens, dass der Staat alles in seiner Macht Stehende tut, um denen zu ihren Konkurrenzerfolgen zu verhelfen. Weil das gehört zur Abhängigkeit des normalen Menschen vom Konkurrenzerfolg des deutschen Kapitals nämlich auch noch, dass man irgendwas dafür tun jedenfalls nicht kann, dass man in dieser Abhängigkeit irgendwie besteht. Da verweist einen die Abhängigkeit vom kapitalistischen Konkurrenzerfolg auf die Abhängigkeit vom Erfolg der deutschen Staatsmacht bei der Durchsetzung passender Konkurrenzbedingungen. Insofern wirklich hat der Christian mit mir nicht sehr viel gemein.
Ja. Ich hoffe, du verzeihst mir auch den
Bussi, ich würde da vielleicht nochmal nachhaken, weil hier kommt auch eine Frage jetzt schon wiederholt. Und das ist ja auch immer wieder aufgekommen in Diskussionen mit der LG und anderen auch Klimaaktivisten, die sich dann zum Beispiel so ein System Change auf die Fahnen schreiben. Deine Kritik, die du vorstellst, Ussi, eine der vielen Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, ist, dass das natürlich einen viel fundamentaleren Ansatz ein ins Ziel nehmen eigentlich des Systems, wie wir gesagt haben, also des Kapitalismus vielleicht, des Staates, der gesamten Gesellschaftsordnung und so weiter, zur Folge hat, wenn man da wirklich was dran ändern will. Jetzt kommt die Frage, das ist auch eigentlich eine Frage nach der Alternative, aber die hat ein bisschen mehr Inhalt als nur die Frage nach der Alternative. Nun ist es ja so, dass es 5:12 ist, wie Tim sagt. Es ist ja wirklich kurz vor knapp im Sinne von Klimakrise wird drastischer in den nächsten 10, 20 Jahren. Auf die kann man sich wahrscheinlich auch in Deutschland dann einstellen. Das ist nicht nur so, dass der globale Süden davon irgendwie in Anschlag genommen wird. Ist denn das, was aus deiner Kritik folgt, etwas, was man in irgendeiner Form zeitig, sage ich mal, hinbekommt?
Also, ich will da mal noch mal nach einem zurückgehen. Ja, es ist jetzt ein paar Mal heute gefallen, dass weil es so spät ist, muss man die Sache mit der Analyse des Ist-Zustands auch mal irgendwie gut sein lassen und sich auf die Mittel besinnen, die es gibt. Und die letzte Generation ist sehr entschieden der Auffassung, dass die Demokratie, die es gibt, Recht, Gesetz, Verfassung und so weiter und so fort, eigentlich das Nötige hergeben. Auch da will ich eine eher schlechte Nachricht dem mal entgegensetzen. Und zwar einfach mit Verweis wieder ich mach's mir leicht, drauf, wie mit euch umgesprungen wird. Du sagst, eigentlich sind doch alle Instrumentarien vorhanden für eine Veränderung und Verbesserung und für das Erwirken davon und sagst zugleich, und es ist ja nun mal so, dass ihr sogar schon für das Anliegen, eurem Protest mal ein bisschen Gehör zu verschaffen, gegen Recht und Gesetz verstoßen müsst. Ihr mit euren Rechtsbrüchen, die ich euch nicht vorhalte, gebt ihr praktisch zu Protokoll, dass Recht und Gesetz jedenfalls euer Mittel nicht sind. Mit dem Verweis darauf oder mit dem Verweis auf eine Verfassung, in der manches steht und in der manches nicht steht. Ich weiß nicht, ob diese eine Anfrage von dem Klaus Schikora vorhin so gemeint war. Gebt ihr wiederum eigentlich nur zu Protokoll, dass was immer in der Verfassung stehen mag, für das, was ihr wollt oder was ihr glaubt, was eigentlich aus der Verfassung zu folgen habe, dass das keine Rolle spielt. Ihr kriegt mit, es hat ein höchstrichterliches Urteil gegeben. Neulich da, dieses Klimaurteil. Da haben die Richter den Klägern ausdrücklich unter die Nase gerieben, dass die sich auf den 20a für ihre Forderungen an eine andere oder ihre Forderungen in Bezug auf eine andere Klimapolitik nicht berufen können. Das war der Richterspruch. Aus dem 20a folgt nicht, dass die Bundesregierung andere Klimapolitik machen muss, nämlich sich anders verpflichten muss auf irgendwelche Reduktionsziele.
Das ist, oder?
Soweit erstmal, ja.
Weil ich finde, das ist ein enorm wichtiger Punkt, ne? So ein bisschen die Frage, oder weil ich zustimme, ist klar, so im jetzigen Ist-Zustand, so wie es gerade läuft, reicht offensichtlich die Klimapolitik nicht aus. Die Bundesregierung hält sich nicht an die Verfassung, die Gerichte sorgen nicht dafür, dass das sich an die Verfassung gehalten wird, und so weiter und so fort. Der Kanzler verstößt und die Ministerien verstoßen gegen die eigenen Gesetze, das Klimaschutzgesetz, die völkerrechtlichen Verträge und so. Das auf jeden Fall. Wir sagen aber natürlich ganz dezidiert, wir schöpfen oder versuchen, die Möglichkeiten, die uns diese Demokratie gibt, auszuschöpfen, um eben daran etwas zu verändern. Und das ist dann für uns dieser zivile Ungehorsam, der sehr bewusst auch eine Art rechtlicher Graubereich ist, wo es ganz offensichtlich Streitereien gibt, wo es ganz offensichtlich Richterinnen und Richter gibt, die sagen, nee, das ist Schwachsinn, so rechtfertigender Notstand, irgendwie Paragraph 34 oder auch, ihr könnt euch nicht aufs Grundgesetz berufen und solche Dinge. Das gibt's natürlich, diese Richtersprüche. Aber was wir auch immer mehr erleben, ist tatsächlich Richterinnen und Richter und auch Beschlüsse, die eigentlich sagen, hey, die haben da eigentlich gar nicht so Unrecht, ne? Also wenn wir die Verfassung ernst nehmen, wenn wir unsere eigenen Gesetze ernst nehmen, wenn wir ernst nehmen, dass wir unsere eigene Bevölkerung halt nicht in 50 Jahren, keine Ahnung, dass es das dann gewesen ist, dann haben diese Leute eigentlich recht. Und wenn dann Protest und wenn ziviler Ungehorsam und wenn irgendwie die Störung des Systems irgendwann gerechtfertigt sein sollte in der Demokratie, dann ja wahrscheinlich gerade zu der Stunde, in der sie kurz davor steht, abgeschafft zu werden. Und zwar nicht von uns, sondern von den Faschisten und all den anderen Sachen, die kommen werden, wenn es eben so weitergeht wie bisher. Das heißt, wir sehen uns wirklich in einem mit der Demokratie, ne? Wir machen das Ganze mit der Demokratie, aber auch eigentlich zum Schutze der Demokratie. Aber du hast natürlich recht, aktuell sieht es nicht so super aus. In Berlin, hier wurden jetzt diese letzte Woche wurden Sondertribunale für uns eingerichtet. Also die nennen das nicht so natürlich, aber da wurden dann 5, 6 Richterinnen und Richter ausgewählt, die dann von jetzt an alle Verfahren aburteilen sollen über die letzte Generation. Da denkt man ja schon irgendwann mal, wenn man das so hört, über ein anderes Land, ne, da scheint irgendwas schief zu laufen. Aber das provozieren wir ja genau. Also wir machen das genau, um eben aufzuzeigen, von mir aus, wie undemokratisch oder wie wenig die Situation im Griff ist, in der vielleicht naiven Hoffnung, dass dann andere Menschen in Deutschland sagen werden, okay, verdammt nochmal, so kann es nicht weitergehen. Diese Leute haben recht, ich möchte auch eine Zukunft haben und deswegen klebe ich mich jetzt dazu. Das ist so die ganze Magie dahinter, ne? So wir stören, wir kassieren dafür Repression und die hoffentlich aufgeweckten, aufgeklärten Menschen in Deutschland sagen, hey, das eigentlich haben die recht, eigentlich kannst du nicht weitergehen und jetzt ist die Zeit gekommen, um was dagegen zu machen.
Nicht ja, aber was denn?
Genau.
Verstehst du? Das ist der Punkt. Also erstens, ihr wollt die Demokratie schützen und erfahrt jeden Tag, dass die Demokratie erstmal sehr viel damit zu tun hat, dass sie beflissen sich vor euch schützt. Gibt euch das gar nicht zu denken. Und dafür sind offenbar ganz ohne 33 und Ermächtigungsgesetz alle rechtsstaatlichen und demokratischen Mittel und Hebel vorhanden. Also so viel mal zum wirklich nochmal dazu, wie sehr die Demokratie vorführt, für wen und wofür sie da ist und vor allem für wen und wofür schon mal gar nicht. So, das ist das eine. Das andere ist, aber das ist, da dreht sich jetzt ein bisschen im Kreis. Ihr wollt Leute aufrütteln. Das lebt von dem Urteil, dass sie unaufgerüttelt sind und dass es bloß der Unaufgerütteltheit geschuldet ist, dass sie noch nicht längst bei euch mitmachen. Da bin ich wieder bei dem Punkt von vorhin. Ihr mogelt euch an dem vorbei, dass noch der aufgerüttelste Sympathisant dann von euch, dem nicht auskommt, dass das Leben, was er fristet, allen Ernstes am Funktionieren des kapitalistischen Getriebe hängt. Und die Leute, die mögen noch so viel, was weiß ich, in die Zukunft dann schauen und das ernst nehmen. Solange die praktische Abhängigkeit des Lebens der Leute von dem, dass der Kapitalismus nach seinen Maßregeln und nach seinen sehr unerbittlichen und vom Staat unerbittlich durchgesetzten Notwendigkeiten funktioniert, nützt das gar nichts. Jedenfalls die Einsicht, anders wäre schön, befreit sie nicht raus und umgekehrt, das ist überhaupt der Grund dafür. Das ist der Grund, auch wenn man dem schon mal nachgehen will, für dieses weit verbreitete, dann doch eher weit verbreitete Desinteresse bis angewidert an euch, bis dahin, dass die Leute von euch genervt sind. Was ich nicht euch vorwerfe, nicht, dass das irgendwie in falschen Hals kommt. Solange die Leute solange sie das mitmachen, ihre praktische Abhängigkeit vom Erfolg des Kapitalismus und der kapitalistischen Durchsetzung Deutschlands auf der Welt, von der sie nichts haben, außer ein Leben lang an Arbeit und Not und Einteilen, solange sie diese Abhängigkeit nicht kritisieren, sondern immer zu sagen, ja, wenn ich schon davon abhängig bin, dann soll's auch kapitalistisch schnurren und dann sollen die Politiker Deutschland auf der Welt groß und stark machen und dann kann ich mir irgendwie einbilden, ich hätte was davon. Sie haben zwar nie was davon, aber wenn sie auf die Weise immerzu die Abhängigkeit, in der sie stehen, zum Anlass nehmen, sie zu affirmieren, sie zu bestätigen, zu wollen, dass die dann funktioniert. Und wenn die auf die Weise sogar schon theoretisch quasi befangen nichts anderes zulassen als die Frage, wie komme ich überhaupt zurecht? Und nützt mir eine Befassung mit irgendwelchen Tipping Points und einem Runaway Climate Change, über den ich mich jetzt habe aufklären lassen, die Tage noch, nützt mir das dabei, dass ich meinen Job morgen machen kann? Solange Sie das nicht kritisieren, nützt aufrütteln und nützt immerzu wieder auf die Betroffenheit verweisen, die nun, glaube ich, wirklich jeder mitbekommen hat, nichts, weil praktisch muss man diese Abhängigkeit, praktisch müsste man sie kritisieren und beseitigen, damit daraus mal was anderes folgt, was anderes als diese Scheißhaus-Alternative zwischen ist man jetzt verzweifelt darüber, dass alles in Bach runtergeht, oder hat man noch ein bisschen Hoffnung, dass irgendwie doch nichts mehr geht, dass doch noch irgendwas geht. Weil von beidem, solange die Abhängigkeiten nicht weg sind, beides nichts taugt. Dann ist Hoffnung die aufgedrehte, leicht nuttig geschminkte kleine Schwester von Verzweiflung. Und mit beiden kann man praktisch nichts anfangen.
Ist aber seit Jahrhunderten die Situation, was du jetzt beschreibst, ne? So, also dieser Zwang und weiß ich nicht, im System, und man kommt da nicht raus, und irgendwie eigentlich ist es für alle benachteiligt, weiß nicht. Ich glaube, selbst irgendwie auch schon Rudi Dutschke hat davon gesprochen, man müsse die Leute irgendwie aufklären. Für uns ist es aber, wie gesagt, nochmal der Dramatik der Situation geschuldet, dass wir halt sagen, es ist jetzt oder nie. Und wir müssten jetzt die Menschen erreichen. Und uns ist sehr wohl bewusst, dass die Leute, die wir dann jeden Morgen dabei stören, zur Arbeit zu kommen, vor deren Autos wir sitzen, im Regelfall danach nicht unbedingt eine bessere Meinung von uns haben als davor. Und danach auch nicht unbedingt viel empfänglicher sind für irgendwelche, weiß ich nicht, Klimaproteste. Und das spüren wir da auch. Und ich finde das immer, also nichts finde ich schlimmer, als da am Morgen zu sitzen und zu merken, wie ich Leute davon abhalte, die eigentlich wirklich irgendwo hin müssen, ne? Wir haben aber dennoch gehen dennoch so weit, weil wir halt sagen, es muss halt leider Gottes sein. Es muss leider Gottes sein. Wir haben alles andere versucht. Die Klimabewegung hat alles andere Mögliche versucht. Wir haben seit Hunderten von Jahren irgendwelche Ansprüche und irgendwie Pläne und was auch immer. Doch wir sehen einfach, wie alles immer weiter Richtung Katastrophe steuert. Aber ich kann auch nur noch mal betonen, das, was wir machen, ist gar nicht so unerfolgreich. Also wir haben, wie gesagt, mit 30 Leuten angefangen, jetzt sind wir schon über 1000, die das mal gemacht haben. Und wir werden diesen September wiederkommen. Wir werden wieder in Berlin sein und wir werden mit Hunderten von Menschen dasselbe tun, wie wir es schon immer getan haben. Nur weil du gefragt hast, was kann man denn machen? Und unsere Hoffnung in diesem Aufrütteln, in diesem gesellschaftlichen Aufrütteln, der dann wirklich auch die Gesellschaft als solche zwingen soll, hinzuschauen und sich ernsthaft mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir eigentlich den Rest dieses Jahrhunderts verbringen wollen. Daher nehmen wir unsere Hoffnung, und das ist dann von mir aus auch der Plan, ne? Aber klar.
Das Blöde ist nur...
Oh, sag mal, ja, ich bewege sonst gleich das Mikro vor dein Gesicht, wenn du noch weiter nach rechts musst. Genau, komm bitte wieder rein, sonst hört man dich nicht so gut.
Das Blöde ist nur, wenn du jetzt schon sagst, die Frage, das Blöde ist, die Frage ist beantwortet, bevor ihr sie gestellt habt. Wenn ihr... Ich reite halt drauf rum. Wenn solange das Lebensprinzip der Bundesdeutschen und überhaupt inzwischen auf dem Globus aller Ökonomie ist, Reichtum gibt es nur als kapitalistischen Reichtum, Leben für Hinz und Kunz gibt es nur in Abhängigkeit und in Dienstbarkeit für die Mehrung dieses kapitalistischen, zwischen kapitalistisch wirtschaftenden Nationen umstrittenen, bis hin zu Kriegen umstrittenen Reichtums. Solange das gilt, ist jede Frage eben, wie kann man irgendwelche schlimmen Konsequenzen verhindern, wo sie doch unbedingt verhindert werden müssen, praktisch ungültig. Und ich möchte, also das fällt mir im Übrigen auch zu dieser, wenn sie mir gestellt wird jetzt heute Abend, ist sie ja gestellt worden, zu dieser Alternative ein.
Ja, zeitige Alternative, die gebraucht
wird. Wie auch immer. Und übrigens, das ist so, das ist eigentlich für Leute wie euch ein extremer Widerspruch. Jetzt muss ich, nee, jetzt fange ich, nehme ich mal so rum an. Ja, ernsthaft. Ihr seid wie keine andere Protestbewegung, die ich kenne. Vielleicht war diese Anti-Atomkraft-Bewegung so, aber für die bin sogar ich zu jung, dass ich sie noch aktiv erlebt hätte. Seid ihr beseelt davon, dass ihr die Wissenschaft und wissenschaftliche theoretische Einsicht auf eurer Seite habt und dass man wissenschaftliche theoretische Analyse zur Grundlage dessen machen muss, wie man handelt, individuell und gesellschaftlich, und eine Gesellschaft, die sich daran vorbeischwindelt und darüber hinwegsetzt, ist erstens irrsinnig und zweitens ist sie ruinös. Das in allen Ehren, wirklich, das finde ich in Ordnung. Nur, dass dann dazu passt überhaupt nicht, dass du, oder ihr, jetzt wurscht, jetzt bist du halt da, dass du bei der Frage, was ist denn eigentlich mein theoretischer Befund über den Grund dieses ganzen ruinösen Naturverhackstückens. Was ist denn der wirkliche, der positive im Sinn, der tatsächliche Grund im Programm der deutschen Nation gegen die anderen Nationen, dass nie da Klimaschutz drin steckt, wo Klimaschutz draufsteht? Was ist denn da theoretisch zu ermitteln, woran das liegt? Dass du da so ganz im Unterschied zur Klimawissenschaft sagst, ach, jetzt lass doch mal diese ewige wissenschaftliche, also wissenschaftlich sein wollende Analyse beiseite. Es kommt doch drauf an, dass man handelt. Ich finde das nicht sehr vernünftig, dass man ausgerechnet den Verweis darauf, wie dringlich eigentlich eine wirksame Veränderung dessen ist, wie mit der Natur durch diese Nation und durch alle anderen umgegangen wird. Wie mit der umgegangen wird, mit der Natur, wie ruinös. Dass man ausgerechnet die Dringlichkeit dessen, dieser Notwendigkeit, zum Grund dafür erklärt, sich über das, was den Grund für den Mist ausmacht, zumindest was ich als Grund dafür anbiete, hinwegzusetzen und zu sagen, das kann doch mal jetzt irgendwie keine Rolle spielen, man muss doch endlich mal was tun. Das ist nicht vernünftig, und das ist, wie gesagt, das passt nicht sehr gut zu eurem ansonsten sehr wissenschaftsfreundlichen Ethos.
Ich würde widersprechen. Ist das okay?
Natürlich. Ja,
okay.
So lange wie es dauert.
Genau. Und zwar einfach insofern, dass ich schon behaupte, dass wir eigentlich eine sehr klare Analyse vom Problem haben und auch von der Frage, wie wir uns vorstellen, dass wir da wieder rauskommen können als Gesellschaft. Das mag keine sehr ausführliche Analyse sein, es mag auch keine sehr komplexe Analyse sein, aber es ist für uns so eine Art kleinster gemeinsamer Nenner, ne? Auch innerhalb der Bewegung, weil wir haben auch in der letzten Generation sehr viele unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Teilen der Bevölkerung, und ich glaube, das können wir auch nur, weil wir eben uns auf das beschränken, was wir wirklich als Problem sehen. Und das Problem, ne, wie ich auch vorhin ausgeführt habe, ist, dass wir in einem System leben, dass wir von Menschen regiert werden, dass wir von Zwängen regiert werden, die aktuell drauf und dran sind, die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten komplett zu zerstören. Und wir müssen uns als Gesellschaft, als Zivilgesellschaft fragen, wie wir mit dieser Information umgehen wollen. Denn wir wissen, dass sie zerstört werden. Wir verstehen heute, dass es sich nicht ändern wird von alleine. Wir verstehen auch, dass nicht irgendwelche E-Fuels oder Kernfusion oder Aliens uns retten werden kommen, sondern es liegt an uns. Und was wir in diesem Jahr machen, in diesem Jahrzehnt, aber auch ganz konkret in diesem Jahr, was wir diesen September machen, auch hier in Deutschland, wird darauf einen Einfluss haben,
wie es mit dem Rest der Welt weitergeht. Jetzt nicht explizit jetzt via letzte Generation, was auch immer, ne, aber doch Deutschland als viertgrößte Wirtschaftsmacht, historisch gesehen viertgrößter Emittent, wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für diese Welt, wir haben eine Verantwortung für diese Politik und auch dafür, wie es mit dieser Welt weitergeht.
Nee.
Doch.
Ja, genau das bestreite ich. Ich bestreite dir, aber da bin ich, bin ich bei meiner allerersten Wortmeldung, ich bestreite dir dieses Wir. Das ist eine, das ist, wenn du schon sagst, du hast keine komplexe, sondern nur eine einfache von mir aus. Wenn es einfach geht, ist es mir recht. Ich bin kein Freund komplexer Analysen oder sowas. Ich will nicht sagen, die ist einfach, sondern ich will sagen, eure Analyse ist falsch.
Weil du dem Wir widersprichst. Ich würde mit dem Wir aber eigentlich relativ, sagen wir mal, offen umgehen und insofern das den Menschen offen lassen, ob sie sich da dazu zählen wollen oder nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, aber wir sind so ein bisschen in einer Situation, ne, wo es fast nur noch die eine oder die andere Position gibt. Ne, jetzt, das klingt natürlich sehr radikal, aber so ein bisschen grob aufgeteilt. Entweder wir haben Leute, die sagen, hey, wir wissen, dass das alles richtig beschissen ist und die Welt geht an Arsch, aber wir wollen es immerhin noch versuchen, irgendwas zu retten. Das ist die eine Seite. Oder die andere Seite der Diskussion ist, wir wissen, dass alles beschissen ist und es lässt sich eh nicht mehr ändern. Ich will lieber noch jetzt mein Leben genießen, nach mir die Sintflut. Ich habe keine Kinder, was so dieses schöne Zitat war, ne, von dem einen Privatjetflieger. Und wir alle, glaube ich, müssen uns für eine dieser Seiten irgendwie, ich will nicht sagen entscheiden, aber irgendwo einfinden. Und wir von der letzten Generation sagen halt im Zweifelsfall, hey, wir wollen noch was versuchen, auch wenn es auch wenn es unrealistisch sein mag, auch wenn es naiv sein mag, aber daher kommt dieses Wir. Ne? Also Wir ist nicht so, ach, wir hier in Deutschland haben alle dieselben Interessen und alle machen eh dasselbe und wollen dasselbe, ganz im Gegenteil. Aber wir als die Leute, als die letzte Generation, die noch was tun möchte.
Aber nochmal, darum geht's mir jedenfalls sowieso nicht. Es ist mir drum gegangen und es geht mir drum, zu sagen, dass es unvernünftig ist, die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs, den man selber verspürt, von dem man merkt, der widerspricht allem, was in dieser Nation und auch weltweit an Interessen, an Kalkulationen, an Mitteln gilt. Diesen Handlungsbedarf, zu diesem Handlungsbedarf zu sagen, weil er so dringend ist, setze ich mich hinweg über geistig wenigstens, hinweg über genau diesen Gegensatz, den man im Ausgangspunkt verspürt und der einem vom Staat, nochmal im Wortsinn, mit aller Gewalt beigebogen wird. Das ist ungut, weil wenn du nicht zur Kenntnis nimmst, woran dein Interesse an einer irgendwie aushaltbaren natürlichen Lebensgrundlage hier und weltweit zu schanden wird, woran, dann nützt dir dein ganzer guter Wille nichts. Dann nützt er nichts.
Ich würde nur noch mal sagen, also im Endeffekt, wir sagen halt, fossile Energien, von mir aus fossile Unternehmen, das weiter so im Status quo, dann geht die Welt zugrunde und daran sollten wir was ändern. Aber sehr wichtig, und da ist dann vielleicht auch so als letzter Satz vielleicht zu dem, wir sagen ja explizit nicht, dass wir Deutschland vorschreiben wollen, wie wir zu leben und zu handeln haben, wie wir diese ganze Situation angehen sollen. Das sagen wir explizit nicht.
Schade.
Ja, das denke ich. Das ist
eine gute Frage in den Kommentaren, die genau darauf hinausgeht, weil da würde ich doch einfach mal fragen. Also das kann man ja auch im Übrigen auch an euren Forderungen festhalten, die ja dann teilweise auch wirklich sehr pragmatisch sind, wie Tempolimit 100 und solche Sachen. Na, wenn es denn wirklich so kurz vor knapp, wenn es wirklich so 5:12 ist, warum geht ihr da nicht eigentlich daher und sagt, nee, wir fordern das jetzt, auch wenn der Rest der Gesellschaft nicht dazu steht?
Genau. Reiht sich echt ganz gut ein. Also im Endeffekt ist es so, ne, wir haben diese Forderung von Tempolimit, 9-Euro-Ticket, aber eigentlich sehr wichtig, die Forderung nach dem Gesellschaftsrat. Tempolimit und 9-Euro-Ticket haben wir schon sehr lange. Da ging es eigentlich immer eher darum, aufzuzeigen, dass die Bundesregierung eben offensichtlich nicht unser bestes Interesse im Sinne hat, dass sie eben nicht mehr dazu bereit ist, diese einfachsten Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, die kaum was kosten würden, ab morgen sozusagen Menschenleben retten würden und auch signifikant irgendwie unseren CO2-Ausstoß reduzieren würden. Da ging es aber eher darum, das so ein bisschen aufzuzeigen. Beim Gesellschaftsrat hingegen, das ist schon revolutionär auf eine gewisse Art und Weise, aber demokratischer. Ne? Also wir wollen die Demokratie weiterentwickeln, voranbringen, an den Punkt bringen, wo sie demokratischer ist, wo sie partizipativer ist, wo mehr Menschen, mehr der Wille aus der Bevölkerung eigentlich eher abgedeckt ist, als es gerade der Fall ist. Dadurch erhoffen wir uns dann, möglicherweise sehr naiv, aber eine Besserung der bestehenden Verhältnisse, weil eben durch so einen Gesellschaftsrat dann eben viele Dinge wie der Einfluss von Lobbys und anderen Zwängen auf jeden Fall zurückgedrängt werden würde. Und das ist eben das Entscheidende, und das wollte ich vorhin sagen, wir wollen Deutschland nicht vorschreiben, wie wir mit dieser Krise umzugehen haben. Und alle Leute da draußen, die das glauben, wir wollen euch das nicht vorschreiben. Was wir machen wollen, ist, wir wollen euch allen eine Chance geben, sich ernsthaft mit der Situation auseinanderzusetzen, sich ernsthaft die Frage zu stellen, was wollen wir machen in diesem Jahrzehnt? Wollen wir es immerhin versuchen, das Schlimmste zu verhindern? Wollen wir es versuchen, Menschen, Leben, Zivilisation zu retten? Oder lassen wir es? Das kann ja auch eine bewusste Entscheidung sein, ne? Wenn wir einen Gesellschaftsrat einberufen und dann sagen alle, ja gut, mir ist ohne Tempolimit mit dem Porsche über die Autobahn fahren wichtiger als die Zukunft meiner eigenen Kinder, dann ist es wohl so. Wir haben aber dann eben doch noch diese Hoffnung eigentlich an große Teile der Menschheit, der deutschen Bevölkerung, dass eben, wenn sie die tatsächliche Situation vor Augen haben, dann auch sehr wohl bereit sind, andere Entscheidungen zu treffen und auch sehr wohl bereit sind, ne, etwas zu tun und auch mehr zu tun, als jetzt vielleicht einfach tagtäglich zur Arbeit zu gehen oder nicht zur Arbeit zu gehen. Und da haben wir auch Hinweise darauf. Es gibt nämlich schon Beispiele für so BürgerInnenräte zum Thema Klima, auch in Deutschland und in anderen Ländern, wo sich herausstellt, wenn man den Leuten erklärt, wie schlimm die Sache eigentlich ist und wie viel eigentlich tatsächlich auf dem Spiel steht, dann sind sie auch bereit dazu, was zu tun. Das Problem aktuell ist, ne, Mediensystem, Springerpresse, Christian Lindner, da wird halt gesagt, ne, das Problem ist nicht, dass wir in ein paar Jahrzehnten ein Drittel der Menschheitsbevölkerung auf der Flucht haben, sondern das Problem ist, dass Robert Habeck euch eure Gasheizung klauen möchte, weil er so eifersüchtig auf euren Reichtum ist oder sowas. Ne? Und das glauben viele Leute. Diesen Status quo erhoffen wir uns zu durchbrechen durch eben unsere Proteste, aber vor allem dann eben auch durch den Gesellschaftsrat.
Das stimmt, also nichts an dem, was du gesagt hast, hat gestimmt. Das fängt schon mal an bei der durch nichts gerechtfertigten Vermutung, dass die Standortpolitik der Bundesrepublik Deutschland, dass das Prinzip, nachdem hier der Staat versucht, den nationalen Kapitalismus erfolgreich in der Welt zu machen und zu halten und immer erfolgreicher zu machen, seinen Grund in Lobbyarbeit hätte. Das ist einfach falsch. Und deswegen ist mit einer Verhinderung von Lobbyarbeit an der Stelle schon mal nichts zu haben. Das ist mal jetzt ein Beispiel. Das andere, das ist das. Die Punkte zwischendurch lasse ich mal jetzt weg. Ich will dich mal darauf hinweisen, die Politik, die Deutsche, die macht ja sowas wie eine Klimapolitik und eine Klimawende. Und die ist euch nicht konsequent genug. Ist ja schon mal aufgefallen, dass viele Leute in der BRD selbst das, was ihr für total inkonsequente Klimapolitik haltet, ökonomisch nicht sehr gut verkraften. Dass ich sofort bei jeder Maßnahme, die ergriffen wird in Sachen Umstellung des nationalen Wirtschaftens und Lebens von fossil weg auf erneuerbar, eine Preisfrage stellt und Und das heißt, also im ernsten, geldmäßigen Sinne eine Preisfrage, und das für viele schon bedeutet, die können sie sich eigentlich nicht leisten, und dann muss die Politik mit nochmal ganz vielen Milliarden irgendwie beispringen. Ist nicht mal der Schluss fällig, dass wenn die Leute, die Normalen, sich selbst dieses, also jetzt unter Klimagesichtspunkten ein bisschen Umstellung, aber wie gesagt, es ist ja sowieso nicht zum Zwecke der Klimaschonung da, sondern zum Zwecke der konkurrenzmäßigen Erneuerung des deutschen Wirtschaftsstandorts. Wenn die davon so schnell und so unmittelbar betroffen sind, dass für viele die ökonomische Existenz tatsächlich auf dem Spiel steht, dass man von einer Art von Existenz redet, da kann man doch nicht allen Ernstes sagen, da läg's an der wissensbasierten Zustimmung oder Nichtzustimmung dieser Leute, wie viel Klimaschutz unter diesen ökonomischen Bedingungen stattfindet oder auch nicht. Da zeigt sich, die sind nicht nur von die Ersten, die am Arsch gepackt sind, wenn das Klima kippt oder wie auch immer, sondern das sind die vor allem ökonomisch es kaum aushalten, dass die Politik im Rahmen dessen, was sie Klimaschutzpolitik nennt, ihnen ihren Lebensunterhalt teilweise ziemlich heftig verteuert. Die werden in ihrer ganzen Erbärmlichkeit, ihrer ganzen Abhängigkeit und Mittellosigkeit, kriegt man sie im Rahmen solcher Maßnahmen, solcher Konsequenzen, die vorweggenommen werden, die abgefedert werden und so weiter und so fort, praktisch vorgeführt. Und ihr tut so, als ob von dem guten oder schlechten Willen dieser Leute für diese Nation und ihr Wirtschaften irgendwas abhinge. Das ist nicht nachvollziehbar, theoretisch.
Naja, also aktuell ist es nicht so. Das sehen wir ja auch aus der Forschung dazu, nur dass eben gerade die Ärmsten aus der Gesellschaft eben keinen Einfluss eigentlich wirklich haben auf die politische Entscheidungsfindung. Aber wir versuchen ja genau diesen Umstand zu ändern. Ne? Also das ist ja genau der Anspruch, den wir haben, durch eine weitere Demokratisierung. Nicht, weil dann alle Probleme aus der Welt geschaffen sind, sondern um halt die Situation, in der wir uns befinden, zumindest was das angeht, besser zu machen. Und was für Klimapolitik gemacht wird, hängt ja auch davon ab, wie sie gemacht wird. Ne? Und die Klimapolitik, die dann aus so einem Gesellschaftsrat kommt, ist natürlich eine völlig andere, als wenn das dann irgendwie die von der FDP, SPD und Grünen irgendwo ausgehandelt wurde. Ne? Wenn da wirklich die Leute mit drin sitzen, die dann auch davon betroffen sind, dann werden tatsächlich auch bessere Entscheidungen gefällt. Also das sehen wir aus vergangenen Erfahrungen mit diesen Gesellschaftsräten. Wie gesagt, ich behaupte nicht, dass das alle Probleme dieser Welt löst, das möchte ich auch gar nicht, aber es wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, wo noch mehr darauf folgen könnte.
Ja, das meine ich, das ist einer eurer großen Fehler.
Aber ich verstehe nicht ganz, was du siehst einen Gesellschaftsrat, würdest du nicht als Verbesserung des Status quo ansehen?
Ich sehe an dem Gesellschaftsrat den Irrtum, dass das, was an Politik gemacht wird und wie die Leute sich dazu stellen, die Konsequenz dessen wäre, dass sie zu wenig gehört werden und zu wenig repräsentiert sind. Das ist einfach nicht wahr. Verstehst du,
wieso ist es nicht wahr? Oder was ist daran nicht wahr?
Daran ist eben das, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, nicht wahr. Dass die Leute erstens mit dem, wie in dieser Nation gewirtschaftet wird, genau so viel zu tun haben, dass sie den vom Staat gültig gemachten kapitalistischen Wachstumsinteressen erstens unterworfen sind, dass sie zweitens für die dienstbar sind und dass sie drittens in ihrem bisschen Dasein von denen abhängen. Das bestimmt komplett auch ihre Stellung zur Politik. Die sind in dem Sinne nicht, auch die sind nicht einfach frei, dass sie sagen könnten, ach, dann machen wir einfach was ganz anderes. Wenn ihr zugleich diese Interessen nicht abschaffen wollt, also auch alle Abhängigkeiten von den kapitalistischen Interessen nicht antasten wollt, dann ist es wirklich eine Illusion, dass es bloß eine Frage der Repräsentation wäre, alles anders zu machen. Mit dem kapitalistischen Charakter der Ökonomie, mit dem systematischen Verwickeltsein aller, sogar der hinterletzten Rentner, Sozialhilfeempfänger, Leichtlohn- und Mindestlohnarbeiter, in den Konkurrenzkampf dieser Nation um kapitalistisches Wachstum gegen den Rest der Welt. Damit ist alles an Notwendigkeiten, alles an Erfolgsmaßstäben, alles an Erfolgsnotwendigkeiten, und zwar existenziellen Erfolgsnotwendigkeiten dieser Nation fix und fertig definiert. Das kriegt ihr mit einem, und daran ändert sich nichts, wenn diese ganzen komplett kapitalistisch als bestimmten Interessen oder Interessenten von irgendeinem Unternehmer bis hin zu, ja, wie gesagt, irgendeinem Hartz-IV-Empfänger, sich nebenbei auch noch in einem Gesellschaftsrat Grüß Gott sagen.
Ich meine, okay, ich verstehe das Argument, ne, aber es ist für mich so ein bisschen, es klingt so ein bisschen nach, es ist sowieso Hopfen und Malz verloren, weil die Leute eh in diesen Zwängen sind, wie sie sind, und deswegen gar nicht dazu in der Lage sind, vernünftige Entscheidungen zu treffen, es sei denn, ne, man macht so, weiß ich nicht, es sei denn, weiß ich nicht. Genau, das ist wieder diese Alternativfrage. Ich würde aber schon meinen, dass wir nun mal mit der Politik oder mit der Demokratie Wege haben, wie wir auch ökonomische Bedingungen bearbeiten, auf die einwirken können. Ne? Also klar, das ist immer irgendwelchen Zwängen unterworfen. Wir sind nicht einfach frei darin, wir können nicht alles Mögliche machen und entscheiden. Und selbst wenn wir noch, ne, sieht man daran, auch wenn jetzt hier, weiß ich nicht, 60-70% der Leute sagen, wir wollen irgendwelche Wohnungskonzerne enteignen, dann passiert es halt trotzdem nicht und es werden Gründe gefunden. Das ist schon klar. Aber es ist für uns dennoch aber sowas von ein Schritt in die Richtung von mehr Repräsentanz, ein Schritt in die Richtung davon, mehr mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, auch dass mehr Menschen miteinander reden über die Situation. Genau, das ist, glaube ich, ja.
Also, ich werde das jetzt mal probieren, und das, ihr könnt da gerne Widerstand gegen leisten, dann probiere ich es halt ein paar Mal, aber das hat sich ja schon nach einem Schlusswort angehört von Tims Seite. Vielleicht möchte Usama da jetzt auch noch mal ein paar letzte Worte sagen. Und wenn Tim dann noch mal antworten muss, dann kann er auch noch mal antworten. Dann ist das halt das Schlusswort. Aber wir sind jetzt bei Stunde 4, die gleich anbricht. Also 3 sind durch. Insofern denke ich, es ist auf jeden Fall klar geworden, wo die Dissense sind. Geklärt wurden sie auch offensichtlich nicht. Was nehmen wir mit für den Abend, Usama? Hast du noch was, was du am Ende vielleicht noch nicht gesagt hast oder nochmal wiederholen willst?
Nee, ich will, ich glaube, der Dissens ist deutlich geworden, und ich will nicht ums letzte Wort kämpfen oder sowas und ihn dann mit seinem Drang zur Erwiderung.
darf ich trotzdem noch mal was?
Natürlich,
sagen?
Ja.
Also, von mir aus.
Gerne,
okay,
sagen.
Dann sag.
Ja,
los. Ich mach sowieso.
Einfach weil ich glaube, ich finde das jetzt hier auch eigentlich ganz spannend. Auch ein bisschen eine ungewohnte Situation, aber wir meinen das schon ernst, oder ich meine das schon ernst, ne? Und Wir versuchen hier einfach was. Und ich kann nicht garantieren, dass es klappt. Es ist einfach für mich nach wie vor das einzige und beste Mittel, der einzige und beste Weg, den ich aktuell sehe, um immerhin irgendwas in Bewegung zu setzen. Und ich weise noch ein drittes Mal darauf hin, wir werden diesen September wieder in Berlin zusammenkommen, um diese Hauptstadt lahmzulegen. Und wir laden alle Menschen herzlich dazu ein, dabei mitzumachen. Es ist so einfach wie nie. Wir haben einfach eine Website, da könnt ihr euch anmelden. Es kostet nichts und es steht auch morgen nicht direkt irgendwie der Verfassungsschutz vor der Tür, nur weil man sich da mal angemeldet hat. Und wir werden diesen September versuchen, etwas zu tun, etwas vielleicht sogar schon Historisches, diese Stadt lahmzulegen und versuchen, etwas in Bewegung zu bringen. Ich kann niemandem garantieren, dass es irgendwas bringen wird, aber ja, wir freuen uns über alle Menschen, die sich daran beteiligen wollen und wir diskutieren auch gerne über alles Mögliche dann auf der Straße oder neben der Straße. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen mein Schlusswort für den Moment.
Ja, wie gesagt, was mir so fern liegt wie nur was, ist euch die Ernsthaftigkeit eures Anliegens zu bestreiten und den praktischen Impuls und Impetus und die Notwendigkeit, die ihr da und die Dringlichkeit, die ihr seht. Es ist mir um eine Erklärung von was anderem gegangen. Und um auf den Anfang von deinem Schlusswort zurückzukommen, dass es keine Alternative dazu gibt, das macht so eine Illusion nicht vernünftig.
Gut, wunderbar. 3 Stunden. Vielleicht ist es ja nicht die letzte Diskussion. Vielleicht kommen wir ja nochmal zusammen zu dem Thema. Ich fände es gut. Vielleicht,
wichtiges Thema.
Wichtiges Thema. Und ich denke, die Distanzen sind noch da und die gehören geklärt. Definitiv. Also, ich möchte euch beiden danken für eure Zeit, auch für die Anreise. Osama, danke, dass du hier warst. Danke, Tim, dass du gekommen bist. Wünsche euch alles Gute. Vielen Dank an alle Zuhörer. Das war ein bisschen. Ja, am Highpoint waren 750 Leute, die uns jetzt schon live gehört haben. Das wird, glaube ich, auch nochmal seine Runde machen. Und damit eine gute Nacht. Wir sind raus.
Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.